Diese 7 Faktoren braucht es, damit auch dein Verein vom Relegationsteilnehmer zum Champions League-Teilnehmer wird. Garantiert mit der VfB Stuttgart-Garantie. Naja, ganz so doll ist es nicht. Aber wir wollen jetzt genau über dieses Thema sprechen mit Sebastian Rose vom Vertikalpass und den VfB STR-Podcast. Jetzt geht's los.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Wir haben verloren. Erste Halbzeit war, wie gesagt, war nicht gut. Ansonsten kotzt mich hier alles an, weil wir beschäftigen uns mit allem anderen, nur nicht mit Fußball. Und deswegen ist es so, wie es ist. Und vielleicht haben wir es auch nicht anders verdient.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Tja, was man sich so alles verdient im Fußball, manchmal auch die Champions League. Sebastian, wie schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und es könnte keinen besseren Zeitpunkt geben. Nach 14,5 Jahren ist der VfB wieder in der Champions League und darf sein erstes Spiel dann tatsächlich im Bernabeu spielen und schlägt sich da relativ gut. Also vielen, vielen Dank für die Einladung und ich bin sehr froh, jetzt hier zu sein.
Ja, das glaube ich. Ich meine, ehrlicherweise, ich habe das schon so ein bisschen im Blick, weil es gibt Gäste, also das bist jetzt nicht du im Speziellen, aber VfB-Gäste allgemein, wir haben halt auch schon wirklich zu anderen Zeiten miteinander gesprochen. Und dann denke ich mir, wenn dann was Positives mal passiert bei diesen Vereinen, dann finde ich, gibt es fast so eine Berechtigung, dass man dann auch mal in den Rasenfunk kommen darf, weil ich will ja nicht immer der Katastrophentourist sein, wie letzte Woche mit dem Hoffenheim-Schwerpunkt. Da fühle ich mich wie so ein Gaffer auf der Autobahn. Deswegen, ja, also schön, dass du da bist. Hast du es denn schon so ein bisschen verarbeiten können? Du warst ja auch in Madrid.
Ich war in Madrid und man nimmt halt unfassbar viele Eindrücke mit, allein dieses Stadion, was einfach wirklich gigantisch ist. Also jeder, der gesagt hat, es ist ein Fußballtempel, ja, das ist es. Architektonisch auf jeden Fall, stimmungsmäßig weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein unfassbares Erlebnis und dieser Begeisterungsspeicher, der fühlt sich wie so eine Festplatte, auf die du Fotos ablegst und irgendwann denkst du dir, ich muss die Fotos irgendwann mal sortieren und bearbeiten und dieser Prozess, der steht bei mir noch aus, weil ja, die vergangene Saison und jetzt auch der Auftakt der neuen Saison ist schon ja, sehr herausfordernd tatsächlich, in positiver Weise.
Ja, da werden wir auch noch kommen. Also ich will am Ende dieses Gesprächs schon auch in der Aktualität landen. Jetzt ist es ja so, du bist beim Vertikalpass, herzlichen Glückwunsch nachträglich nochmal zum 10. Geburtstag.
Ja, und, gleichfalls.
Genau, danke für eure Glückwünsche, die es auch gab. Und gleichzeitig machst du ja aber auch noch mit Ricky Palm den VfB-Podcast VfB STR, der ja inzwischen in Kooperation mit dem VfB entsteht. Spreche ich denn jetzt hier dann mit einem VfB-Mitarbeiter?
Also offiziell tatsächlich ja. Also ich bin VfB Stuttgart AG Minijobber und verdiene, ich glaube, 480 € im Monat dafür. Und wir haben tatsächlich, nachdem wir VfB STR eingestellt haben, aus Zeitgründen, hatten wir tatsächlich auch mehrere Anfragen von Leuten, die gesagt haben, hey, wir zahlen euch auch dafür. Und ein Ansprechpartner war der VfB. Und dann haben wir natürlich sehr detailliert ausgelotet, was wir sagen können, was wir sagen dürfen, weil uns unsere Reputation dann wichtiger war als die Kohle und haben dann so ein Worst-of quasi auch dann an den VfB geschickt und haben dann die Rückmeldung bekommen, ja, das dürft ihr weiterhin sagen. Und wir haben, glaube ich, ein Verhältnis zum VfB gefunden, dass wir das sagen können, was wir auch vorher gesagt haben. Und natürlich sind wir nicht mehr komplett unabhängig, weil der VfB uns finanziell unterstützt, aber immerhin so unabhängig, wenn der VfB sagen würde, hey, das könnt ihr nicht sagen, dass wir dann auch die Möglichkeit haben zu sagen, dann war es das halt einfach.
Okay. Und ist es aber schwierig, dann da dennoch eine kritische Distanz zu wahren? Weil logischerweise, man wird nicht sofort durch Geld korrumpiert, schon gar nicht, wenn das ein Minijob ist, glaube ich. Man muss da, glaube ich, auch die Persönlichkeit für haben und vielleicht auch die Lebenssituation. Aber ihr seid ja jetzt näher dran. Ihr erlebt mehr Hintergründe, ihr bekommt mehr die Sicht des Vereins mit, die manche dann vielleicht auch als eine PR-Sicht bezeichnen würden. Wenn ihr nach Madrid reist, dann reist ihr da, also das war jetzt, glaube ich, ein Zufall, dass sich das so ergeben hat, aber ihr sitzt dann eben in einer Maschine, wo auch andere Leute aus dem Verein sitzen. Ist das eine Problematik, die euch beschäftigt?
Also mich persönlich jetzt nicht. Ich habe dann auch erlebt, dass am Anfang unseres Restarts mit VfB STR viele ehemalige Hörer und Hörerinnen total kritisch waren. Aber die haben sich auch in der Zeit, in der wir das jetzt machen, die Saison über, haben dann gemerkt, okay, das sind halt schon die, die es auch früher waren. Die sind nach wie vor integer, die sagen das, was sie wollen, und das dürfen wir tatsächlich auch. Aber ich finde, die größte Abhängigkeit ergibt sich, wenn du Leute auch persönlich kennst und halt auch Hintergründe aus anderer Sicht bekommst, weil dann bist du nicht so schnell dabei, irgendwie einen bösen Tweet irgendwie in die Tasten zu hauen, weil dann denkst du, okay, es gibt halt auch einfach eine andere Sicht darauf, und das finde ich halt schön, dass wir jetzt diese andere Sicht dann teilweise, nicht immer, aber auch widerspiegeln können. Und aktuell sehe ich so, dass es ein Mehrgewinn ist für uns, für den VfB und auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Manche werden uns nicht mehr hören deswegen, aber die meisten sagen, hey, finde ich gut, ich war anfangs skeptisch, aber das hat sich tatsächlich bezahlt gemacht, und das finde ich auch dann tatsächlich relativ mutig vom VfB, weil ich glaube, so ein Modell gibt's nicht bei jedem Club, würde ich mal sagen.
Nee, du, da gibt's andere Vereine. Es hat jetzt jüngst ein Zweitligist seinen Podcast gestartet. Ganz stolz waren sie da, dass sie jetzt auch einen Podcast haben im Jahr 2024. Und dann wurde gleich in der ersten Folge wurde gesagt, also Politik im Stadion, das wollen wir raushalten, und so. Das brauchen wir hier nicht. Ihr könnt jetzt mal überlegen. Vielleicht gab's da neulich eine höchst zweifelhafte Choreo, die Politik überhaupt nicht aus dem Stadion rausgehalten hat. Von diesem Verein spreche ich. Aber googeln müsst ihr das jetzt selber oder bei Ecosia oder eurer Suchmaschine eurer Wahl. Wir wollen sprechen über den Weg des VfB in die Champions League. Wir werden am Schluss auch so ein bisschen über aktuelle Themen sprechen, aber ich wollte eben gerne mal das größere Bild zeichnen. Und so wie ihr seid beim Vertikalpass, habt ihr euch da stabsmäßig drauf vorbereitet, und ihr habt tatsächlich 7 Faktoren herausgearbeitet, die es braucht, um eben von der Relegation in der Champions League landen zu können. Was ist denn der erste davon?
Gut, da muss ich gestehen, haben wir vielleicht ein bisschen geschummelt, weil unsere Faktoren 1 und 2 sind tatsächlich Trennung von Bruno Labbadia und Verpflichtung von Sebastian Hoeneß.
Das heißt, jetzt müssen alle Vereine sagen, erst Bruno Labbadia verpflichten und dann, ja, okay. Mhm.
Ja, also nee, lasst das, also überspringt Schritt 1 und geht gleich zu Schritt 2, verpflichtet einen Trainer, der
zum Kader passt. Ich dachte, Sebastian Hoeneß wolltest du gerade anpreisen, das wäre natürlich auch.
Nee, der bleibt erstmal noch in Stuttgart. Also ich glaube, der ist mittlerweile auch höchst umworben. Ich habe jetzt gelesen, auch die internationale Presse nach dem Spiel in Madrid, also ich glaube, die Süddeutsche hat geschrieben, er ist der Modetrainer Europas, also der ist jetzt mittlerweile auch schon wahnsinnig gehypt, aber ich glaube, das ist wirklich so ein Learning, also man braucht erstmal einen Trainer, der zum Kader passt.
Okay, aber da sind wir ja dann schon mal beim ersten Punkt, weil bei mir darfst du jetzt nicht den ersten Punkt überschreiten, einfach nämlich die Verpflichtung von Bruno Labbadia. Das war ja noch, so wie es ich abgespeichert habe, eine mit Alexander Werle in Verbindung gebrachte Personalie. Ist das so richtig? Und was war da der Trugschluss?
Schwierig. Also das ist ja auch so tatsächlich auch dann, ich glaube, wir haben es gar nicht als Faktor dann definiert, aber jeder sollte das machen, was er richtig gut kann. Und Alexander Werle kann, glaube ich, sehr viele Sachen richtig gut, aber sportliche Verantwortung möchte ich ihm, glaube ich, nicht übertragen. Und wir hatten dann die Nummer mit Alex Werle und dann natürlich den Beratern mit Philipp Lahm, mit Semih Khedira, mit Christian Gentner, und dann dachte man, hey, wir verpflichten Bruno Labbadia, denn unter ihm hat noch jede Mannschaft irgendwie die Klasse gehalten, und die VfB-Fans dachten sich, ja, das kann funktionieren, aber wenn wir die Klasse halten, was passiert denn dann? Also für Entwicklung steht Bruno Labbadia mittlerweile halt nicht mehr, und er packt dann halt sein 2010 Playbook aus, und ob das wirklich funktioniert, wir wissen es nicht. Ja, und insofern ist natürlich auch ein anderer Faktor, also für den sportlichen Bereich sollte jemand verantwortlich sein, der da auch wirklich seine Kompetenz hat, und nicht jemand, der noch ganz, 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 ganz viele andere Sachen macht. Und ich glaube, dass Bruno Labbadia eine gute Verpflichtung als Trainer war, das glaubt mittlerweile beim VfB wirklich niemand mehr.
Okay, also sprich, das ist der eigentliche Faktor, bleib bei den Bereichen, in denen du stark bist. Und gleichzeitig ist natürlich der wichtigste jetzt für eine Fußballmannschaft logischerweise dann der sportliche Bereich. Das heißt, sprechen wir da jetzt dann schon über Fabian Wohlgemuth, oder über wen würdest du da, wenn wir mal so zurückschauen, sprechen wollen?
Also ich finde, Fabian Wohlgemuth hat auch eine erstaunliche Entwicklung genommen, weil er kam dann ja auch, ich glaube, er wurde ja vor Bruno Labbadia verpflichtet und wurde dann ja quasi mit in Sippenhaft genommen, dass er auch den Trainer halt möchte. Und seine ersten Auftritte, die wirkten ja wirklich auch sehr, sehr hölzern, gerade so im Kontrast dann zu Sven Mislintat, der noch kurz vorher in verantwortlicher Position unterwegs war. Und er hat sich auch so ein Stück weit freigeschwommen. Und da kommen wir dann später zu. Also die Kaderplanung von Fabian Wohlgemuth, die quasi die fehlenden Puzzlestücke in den Mislintat-Kader reingesetzt hat, die waren auch ganz entscheidend. Das wäre übrigens dann Faktor Nummer 3, warum der VfB Vizemeister ist und jetzt gegen Real Madrid spielt.
Okay, aber wir sind ja noch bei 1 und 2. Also Bruno Labbadia, das war eine Fehleinschätzung. Wahrscheinlich würde das selbst Bruno Labbadia inzwischen so sehen, weil die Maßnahmen, die er damals angewandt hat, zum Teil sehr öffentlichkeitswirksam, sehr frühe Trainingsspieler abkanzeln, ausschließen vom Training und so weiter und so fort. Das gab es ja alles und wurde gut dokumentiert. Das hat nicht funktioniert. Und dann kam Sebastian Hoeneß. Wer hat denn jetzt dann diese goldene Entscheidung zu verantworten?
Das ist eine sehr gute Frage und so nah ich auch am VfB dran bin, ich kann sie dir nicht beantworten. Ja, also ich weiß,
sie sich alle dass, drum wahrscheinlich, ne? Jeder will.
Ja, wahrscheinlich. Also genau wie, also ich genauso wie damals um die Guirassy-Verpflichtung. Also da fragst du auch zwei Leute, wer ihn geholt hat und du hast drei verschiedene Meinungen. Also sehr, sehr spannend. Und auch Sebastian Hoeneß. Ich weiß, dass er tatsächlich auch schon mal als direkter Nachfolger von Materazzo im Gespräch war und nicht zum VfB gekommen ist. Und ich kann auch sagen, als dann Sebastian Hoeneß als Nachfolger von Bruno Labbadia verpflichtet wurde, dass ich jetzt nicht vor Freude an die Decke gesprungen bin. Also ich wusste jetzt nicht so viel, was er in Hoffenheim gemacht hat, aber es war jetzt nicht ein Trainer, wo du sagst, hey, okay, jetzt wird alles so, so viel besser. Aber jetzt mit dem zeitlichen Abstand und den Ergebnissen im Rücken kannst du sagen, okay, also er ist absolut ein Faktor, warum es beim VfB jetzt so viel besser läuft. Mhm.
Ein Faktor definitiv. Aber das finde ich nämlich eine ganz interessante Frage. Was hat sich denn deiner Meinung nach verändert zwischen der Rumpfsaison, die Sebastian Hoeneß mit dem VfB dann sehr erfolgreich zu Ende gebracht hat, aber da bedeutete halt erfolgreich Rang 16 und dann eben in der ersten Liga geblieben. Und was ist passiert zwischen dieser Rumpfsaison mit guten Ergebnissen, da hat der VfB schon Lauf gestartet, zur letzten Saison, die er dann mit der Vizemeisterschaft geendet hat?
Also du hast ja, glaube ich, schon, also der Turning Point war ja so ein bisschen der Relegation gegen HSV, wo du gemerkt hast, also die Mannschaft hat unfassbar viel Druck, aber spielt halt mutig nach vorne. Und das war vielleicht auch so ein bisschen der Breakout-Moment von Enzo Mio, als er dann in Hamburg trifft und dann, ja klar, vor den Heimfans dann jubelt. Aber du hast dann echt gemerkt, also Sebastian Hoeneß hat das Talent, die Spieler, die ein Mislintat geholt hat, also gerade einen Führigen, Mio, also diese High Potentials, möchte ich sie mal nennen, die weiterzuentwickeln. Und ich hatte ja auch mal dann tatsächlich im Zuge des Podcasts, bevor wir zum VfB gekommen sind, die Ehre mit 5,5 Stunden mit Sven Mislintat zu reden. Und der hat gesagt, hey, der Kader ist gut, aber der braucht halt noch ein Jahr. Und ich glaube, er hatte halt recht. Ne? Also wenn du halt Mio siehst, du siehst einen Führig, du hast dann Anton gesehen. Also die haben diese Zeit noch gebraucht, um ihr Potenzial zu entfalten. Und vielleicht war dann auch Pellegrino Materazzo nicht der richtige Trainer dafür. Und Sebastian Hoeneß war anscheinend genau der richtige Trainer, um aus dem Kader, den ein Mislintat zu Großteilen zusammengebaut hat, das Potenzial herauszukitzeln, was dann der ehemalige Sportdirektor darin gesehen hat.
Okay, dann lass uns aber noch ein paar Worte zu Sven Mislintat verlieren, weil ich finde, das ist eine ganz interessante Personalie. Ich habe damals auch die 5,5 Stunden mit euch sehr gerne gehört. Ich habe dann mit einem Ajax-Experten über das gesprochen, was bei Ajax ihm damals vorgeworfen wurde. Dazu muss man sagen, das hat sich so nicht bestätigt dann, aber da war er schon gegangen worden bei Ajax und jetzt sitzt er beim BVB. Wenn Sven Mislintat sagt, das ist ein guter Kader, der braucht aber noch ein Jahr, ist es denn dann wirklich der richtige Kader? Denn erstmal ging es ja für den VfB darum, auf Teufel komm raus in der Liga zu bleiben.
Ja, gute Frage. Und es scheint auch tatsächlich so zu sein, dass damals Spieler nicht immer geholt wurden, weil alle diesen Spieler wollten, sondern es waren dann teilweise auch vermutlich so ein bisschen Alleingänge. Und diese Alleingänge gibt's jetzt nicht mehr unter Wohlgemut und Hoeneß. Also jetzt werden halt Spieler geholt, weil sowohl Sportdirektor bzw. Sportvorstand mittlerweile und Trainer sagen, hey, diesen Spieler brauchen wir. Deswegen werden auch so Personalien wie zum Beispiel ein Alda Kiel interessant, der halt noch nicht fit ist. Also, aber früher war es halt auch so, dass dann Spieler geholt wurden, wo der Trainer sagt, weiß ich nicht, ob ich den brauche, aber das war halt so wie, du holst dir so ein, weiß ich nicht, du holst dir halt eine Aktie, weil du halt der Meinung bist, hey, die wird definitiv im Wert steigen, aber der Trainer, der halt sehr, sehr kurzfristig denkt, ja, ich brauche eigentlich einen Spieler, der mir sofort hilft und deswegen müssen wir jetzt auch den Kader von Sven Mislintat nicht glorifizieren, denn es gibt sehr, sehr gute Spieler, aber natürlich gibt es auch unfassbar viele Spieler, wie ein Ömer Beyers jetzt zum Beispiel, die halt überhaupt gar nicht gezündet haben. Mhm.
Ja, und dann ist ja auch die Frage, Henne-Ei. Ist das jetzt Eigenmotivation von Sven Mislintat gewesen, weil das einfach seine Art ist, Kader aufzubauen, junges Potenzial und er will eben, also er möchte auch Diamantenauge genannt werden, ist zumindest jetzt einfach meine Ferndiagnose, ohne ihn zu kennen. Kann auch ungerecht sein, ist aber mein Eindruck, den ich habe. Auf der anderen Seite gab es ja aber auch und gibt es auch noch, wenn auch in verminderter Qualität jetzt, einen finanziellen Druck. Es hieß, dass mit jeder Transferperiode ein zweistelliger Millionenbetrag erwirtschaftet werden muss. Und wenn du weißt, dass, wenn du es in diesem Sommer, in dieser Transferperiode gerade irgendwie hinbekommen hast und du weißt aber, das blüht mir in der nächsten auch wieder, dann muss man ja auch ein Stück weit auf Potenzial setzen, denn mit 27-jährigen erfahrenen Spielern, die eine solide Saison spielen, wirst du wahrscheinlich diese Erlöse nicht erwirtschaften können. Wo würdest du sagen, liegt da die Verteilung zwischen Kausalität? Also warum hat Sven Mislintat den Kader so eingestellt, wie es dann zu sehen war?
Also ich denke auf der einen Seite schon, weil er so ein Stück weit auch das Diamantauge sein möchte. Und das ist er ja auch. Also wenn man halt manche Spieler sieht jetzt beim VfB kicken, also er holt einen Chris Führig von Paderborn und jetzt ist der Typ Nationalspieler. Also sorry, ja, dann, er ist ein Diamantauge. Aber natürlich
ja, hat aber er auch so eine Chris gewisse... Führig das ohne Sebastian Hoeneß geworden und die letzte Saison? Weiß ich nicht.
Gute also, Frage, ja. Gute Frage. Aber auf jeden Fall hast du dir einen Spieler mit unfassbar viel Potenzial in den Kader geholt, hast dabei, also ich glaube, es hat irgendjemand noch mal geschrieben, du hast einen klaren Blick auf die Zukunft, vergisst aber so ein Stück weit die Gegenwart, weil du musst halt trotzdem die Klasse halten und wir waren ja teilweise, also Svesinchat und Rino Materazzo waren ja unfassbar beliebt, also die waren ja so beliebt, dass VfB-Fans gesagt haben, hey, wenn wir absteigen, ist ja kein Problem, Hauptsache die beiden, die bleiben halt hier und das war für VfB-Verhältnisse ja wirklich ein Paradigmenwechsel, ne, also
die das Leute leichte sagen, Umfeld, da war es auf einmal.
Ja, also wirklich unfassbar. Ja, und das, also ist jetzt wirklich schwierig zu sagen, du hast die Transfererlöse angesprochen, die wir jetzt diese Saison anscheinend dann nicht mehr brauchen. Jetzt werden auch ganz andere Summen umgesetzt. Wir kommen vielleicht hinterher nochmal auf das Weltmarkenbündnis und frisches Geld, was reingespült wurde. Und mich jetzt tatsächlich sehr, sehr interessiert, wie zum Beispiel ein Smith-Intat und ein Sebastian Hoeneß zusammengearbeitet hätten. Also ich glaube, man sieht ja, dass der Kader, der zusammengestellt wurde und die Art und Weise, wie Sebastian Hoeneß ein Team entwickeln kann, die passen zusammen. Also ich glaube, auch die zwei hätten miteinander harmonieren können.
Ja, und gleichzeitig ist ja etwas ganz Interessantes passiert zwischen den Saisons, weil von den Ergebnissen her war auch die vorletzte Saison dann in Ordnung mit eben auch einer sehr souveränen Relegation und das muss man erstmal hinkriegen, eine Relegation souverän zu spielen. Und VfB-Fans haben dann damals schon gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den VfB hingetippt habe in der Saisonvorschau, aber ganz sicher zu schlecht. Ich glaube sogar auch wieder auf 16, weil ich kein Hoeneß-Believer war und weil ich eben nicht gedacht habe, dass man diesen Trend fortführen kann. Und logischerweise haben alle VfB-Fans aufgeschrien und haben gesagt, hier, guck dir doch mal an, in den letzten 10 Spielen waren wir, glaube ich, 9-mal umgeschlagen oder irgendwie so ein Kram. Aber das eigentlich Interessante ist ja, dass der VfB der letzten Saison spielerisch mit dem der Rumpfsaison ja eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Im Grunde hat ja Sebastian Hoeneß da fast alles, würde ich fast sagen, verändert. Warum und wie ist das passiert?
Also man hat die Entwicklung ja tatsächlich auch schon in der Relegation gesehen. Also natürlich hast du erstmal den Abstiegskampf und dann hat er dieses Team entwickelt und auf eine sehr mutige Weise und da kommt dann auch seine sein Praktikum, sage ich mal in Anführungszeichen, dann in Brighton vielleicht zum Tragen, dass er irgendwie eine Idee hat von Fußball, die so in der Bundesliga nicht gespielt wird und du kopierst halt eine Idee, wo sie funktioniert und Deutschland hat das noch nicht gesehen und wir haben dann gemerkt, hey, hier funktioniert das und ich werde mich aber auch ich werde auch nie vergessen, kurz vorm ersten Saisonspiel gegen Bochum hat dann ja Wataru Endo erklärt, dass er nach Liverpool wechselt und in dieser PK vor dem Spiel war ja Sebastian Hoeneß wirklich maximal angepisst. Also der hat den fest eingeplant und wir dachten, okay, ohne Endo kann der VfB eigentlich gar nicht existieren. Also den brauchen wir wie die Luft zum Atmen. Dann gehen noch mal Mavropanos und Sosa. Ich glaube, Borna Sosa hat am ersten Saisonspiel noch gespielt, dann ging der auch noch und wir dachten, hey, unsere besten drei Spieler sind einfach weg und er hat es dann auch irgendwie geflickt mit einem System und am Anfang der Saison hieß es da immer Spielplanglück, ne, weil wir halt irgendwie Bochum und dann haben wir in Leipzig verloren und dann Freiburg, also du bist auch gut in die Saison reingekommen, wir hatten auch das nötige Timing, also Glück war es ja, nicht, es war vielleicht Timing, aber ja, es war dann wirklich als VfB-Fan, der schon so viele schlechte Spiele gesehen hat, wirklich überragend zu sehen, wie das funktioniert hat und ich glaube, was du gefragt hast, wie konnte das funktionieren, also Sebastian Hoeneß hat eine komplett neue Idee gehabt, die er der Mannschaft vermitteln wollte und damit die Mannschaft an dieses System, an dieses Konzept glaubt, brauchst du natürlich auch die nötigen Ergebnisse und die gab's natürlich, also weil wenn du halt gut spielst und trotzdem verlierst, dann sagt die Mannschaft irgendwie, okay, was der Hoeneß da sagt, nee, also klingt gut, aber funktioniert nicht. Aber es hat halt funktioniert und dann wurde daraus wirklich so ein Selbstläufer, denke ich.
Also er hat ja auch selber davon gesprochen, dass er mit den Spielern wiederum geredet hätte, eben in der Sommerpause und eben gefragt hätte, wie wollt ihr spielen? Aber wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, siehst du da gar nicht so einen klaren Bruch? Also würdest du, weil ich hätte schon gesagt, die Klassenerhaltssaison mit Dreierkette, natürlich schon mutiger nach vorne, Pressing war besser und so weiter, aber Viererkette und Aufbau übers Zentrum heraus plus eben die zwei Zehner, die sich immer wieder zurückfallen lassen oder die halben Neuner und halben Zehner, die Neuneinhalber würde ich jetzt mal sagen, das habe ich persönlich erst in der letzten Saison gesehen. Du siehst den Bruch nicht ganz so groß?
Also der Bruch war schon da. Du hast gesehen, okay, da ist Bruno Labbadia, der spielt halt Fußball wie 2010. Dann kommt Sebastian Hoeneß, der spielt einen anderen Fußball, aber natürlich mit einem massiven Ergebnisdruck, weil er einfach diesen Verein in der Klasse halten möchte. Und wir waren zwischendurch Tabellenletzter und hatten da wahrscheinlich auch das schlechteste Spiel unter Sebastian Hoeneß, die Niederlage in Berlin. Also da ging es halt spitz auf Knopf. Und dann kann man sagen, die Relegation gegen Hamburg, die war souverän. Aber ich erinnere mich dran, also beim Rückspiel in Hamburg haben wir, glaube ich, nach 15 Minuten kriegen wir ein Gegentor. Und dachte ich schon, hey, VfB sein wäre, jetzt geht's halt komplett den Bach runter. Also es war am Ende, wenn man die Tore sieht, war es souverän, aber auch da gab es Kipppunkte und das hat er hinbekommen. Dann hat er die Saisonvorbereitung gehabt und hat dann seine Idee, Fußball zu spielen, in den VfB implementiert. Und das letzte Mal, als ich das irgendwie so mutig gesehen habe, wie eine VfB-Mannschaft agiert auf dem Platz, war unter Alex Zorniger und das ist halt komplett den Bach runtergegangen, weil es einfach super geil aussah, aber überhaupt gar nicht funktioniert hat.
Ja, und vielleicht auch, weil da dann der Kader nicht so gut zur Idee gepasst hat. Also deswegen, genau. Das finde ich schon, das ist, glaube ich, ein Zusammenspiel, das sind ja auch Faktoren, die du sicherlich mitgebracht hast. Das eine ist Sebastian Hoeneß, das haben wir jetzt quasi rausgearbeitet, was der verändert hat. Aber das andere ist ja der Kader und beides passt aber, also die Spielphilosophie, die er umsetzen möchte, die scheint halt auch sehr gut auf den Kader zu passen. Und es gibt ein paar Leute, die sind dann dabei runtergefallen und haben keine Rolle mehr gespielt, aber das ist gar nicht so wirklich aufgefallen, weil einfach sehr früh eine erste Elf da war. Also man hinterfragt gar nicht mehr, dass Stiller und Karasor die Doppelsechs sind. Ja, logisch. Und zur Not macht Angelo Stiller auch den Innenverteidiger, wenn alle ausfallen, hatten wir jetzt auch schon gesehen. Aber das war ja gar nicht so ein Automatismus, wie man jetzt in der Rückschau glaubt, sondern das hat sich sehr schnell gefunden. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das noch einer der Faktoren ist, die Kaderstruktur. Sind wir jetzt noch beim zweiten Faktor oder sind wir schon in den dritten auch reingerutscht? Wo sind wir?
Ja, wir sind schon, also wir sind noch nicht ganz im dritten. Wir sind eigentlich schon fast im vierten, weil da geht es halt um Spielerentwicklung. Und ich finde, Atakan Karasor ist halt ein wunderbares Beispiel. Ne? Es ist ein Spieler, der kommt von Holstein Kiel und du denkst, ja, der ist halt physisch robust, der ist kopfballstark, aber der ist halt viel zu langsam. Und dann spielt er in der Bundesliga überragend und dann spielt er auf einmal in Madrid und ist auch einer der besten Spieler. Und du merkst, okay, das ist halt so dieses Willi-Orban-Prinzip. Ne? Also egal, wo sein Club spielt, der kann halt mithalten. Und das ist halt wunderbar zu sehen. Und dass Atakan Karasor mal Champions League spielt, hätten wahrscheinlich die wenigsten vor ein paar Jahren vermutet.
Ja, ist ein guter Punkt, wobei Karasor ja noch ein interessanter Fall ist. Also wenn wir uns jetzt mal rein aufs Sportliche beschränken, ja sowieso. Aber er auch dahingehend ein interessanter Fall ist, weil das ja auch nicht gleich zu sehen war. Also an Karasor konnte man ja wirklich verzweifeln. Und ich finde nämlich auch noch in der Anfangszeit unter Hoeneß, halt in der Rumpfsaison. Und dann aber hat er ihm eine Selbstverständlichkeit im Passspiel gegeben und ich glaube, Karasor hilft das total, dass er im Grunde nur Kurzpässe spielen muss im Mittelfeld. Das sind zwar extrem schwierige Kurzpässe, weil du ständig unter Druck stehst, aber einen Pass über 4 Meter kriegt man hin, auch unter Druck. Karasor kriegt das auf jeden Fall hin. Mein Eindruck war, das hat ihm total geholfen, dass er nicht mehr gucken muss ich jetzt verlagern oder wohin muss ich jetzt? Und dann hat er nämlich den Ball lieber wieder zurück zum Innenverteidiger und dann hat Mavropanos hat ihn langgeschlagen, seien wir ehrlich. Das war ja dann häufig auch noch unter Hoeneß so. Aber deswegen, also meine These wäre, du darfst mir aber sehr gern widersprechen, Karasor war auch jemand, wo die Entwicklung dann plötzlich kam, also dieser Schritt nach vorne.
Ja, absolut. Er ist absolut ein Gewinner unter dem Trainer Sebastian Hoeneß. Er ist halt von so einem, also natürlich, er macht die einfachen Sachen, die macht er richtig gut, aber wir haben es gerade jetzt dann auch im letzten Spiel dann gesehen gegen Dortmund, dann chippt er einen Ball von der 20-Meter-Grenze in Strafraum auf Touré. Also warum kann Atakan Karasor das? Also er wusste selber nicht, dass er das kann, bis Sebastian Hoeneß kam und ihm das Selbstvertrauen gegeben hat. Also und er ist jetzt eine absolute Stütze geworden und seine Entwicklung, die finde ich halt einfach mega gut und Jamie Leveling ist halt dann das nächste Beispiel, der die gleiche Entwicklung gemacht hat, in noch kürzerer Zeit einfach.
Leveling sowieso total interessant. Damals von Fürth zu Union gewechselt und sagt in seinem, glaube ich, ersten öffentlichen Interview, sagt er, Mensch, bei Union ist ja krass, wie wir hier gegen den Ball arbeiten und da kriegt man auch richtig viel mit. Also wo er im Nachhinein dann nochmal ein bisschen was über das Training unter Leitl aussagt. Aber er spielt bei Union im Grunde keine große Rolle, wird verliehen und er wirkt wie ein One-Trick-Pony. Also er ist eben schnell und du kannst ihn vertikal schicken, aber geh mal davon aus, dass er von 5 Chancen halt vielleicht eine macht und die 4 anderen auch vielleicht sogar ein bisschen weiter am Tor vorbeigehen. Und jetzt kommt er und spielt zum Beispiel im Spiel gegen den BVB, wir nehmen ja nicht nur nach dem Spiel gegen Real auf, sondern auch nach der allhalbjährlichen nach dem deutlichen Sieg gegen den BVB, da spielt er ja Riason komplett her auf seinem Flügel.
Ja.
Also was ist da passiert?
Ich weiß es nicht. Also auch da, das Potenzial ist natürlich da und er kam dann zum VfB. Wir haben auch gesagt, ja gut, da kommt jetzt ein Leihspieler von Union Berlin, der sich da auch nicht wirklich durchsetzen konnte. Dann hat er ja so ein bisschen ein Duell gehabt mit Silas tatsächlich auf der rechten Seite, war erst hinten dran. Dann war er irgendwann vor Silas und dann war er auf einmal Startelfspieler und ja, und er hat jetzt das Selbstvertrauen und er hat, wie gesagt, das Potenzial. Und jetzt in Madrid spielt er erst auf der rechten Seite, dann spielt er auf der linken Seite, bereitet von da dann das Tor vor und du denkst, Wahnsinn, also wo war dieses Talent bislang verschüttet? Weil er zeigt ja jetzt ja wirklich Spiel für Spiel, dass das kann und hat sich beim VfB jetzt dann zum absoluten Startelf-Kandidaten gemausert. Mhm. Aber erklären kann ich es tatsächlich nicht. Und ich hatte ja auch mal dann auf Twitter rumgefragt, hey, woran liegt es, dass der VfB sich vom Abstiegskandidaten zum Vizemeister gemausert hat? Und ich glaube, die meisten Leute haben geschrieben, Sebastian Hoeneß. Hm.
Na gut, er scheint einen Zugang zu Spielern zu haben. Auf der anderen Seite, das soll jetzt kein Schlechtreden oder so sein, aber so richtig interessant, finde ich, würde es jetzt in der nächsten Krise des VfB werden. Also irgendwann wird ja auch mal eine Ergebniskrise kommen. Das wird jetzt nicht für immer so weitergehen. Und dann bin ich gespannt, wie sich die Spieler verhalten, wie sich Sebastian Hoeneß verhält. Da habe ich schon ein ganz gutes Gefühl dafür. Ich glaube, der wird ruhig bleiben, sachlich, wird das analysieren und dann so peu à peu weiterarbeiten. Aber jetzt gerade im Moment gibt es ja auch sehr wenig Anlass für schlechte Stimmung im Kader. Wenn du jetzt nicht gerade Nick Woltemade bist, der nicht für die Champions League nominiert ist, aber wer weiß, ob der das nicht auch schon wusste, als er kam, steckt man nicht drin. Ja. Und er ist ja da nicht mit dabei, um seine schlechte Laune, dass die so ein Problem werden könnte. Nein, das war natürlich nur ein schlechter Scherz. Aber hast du auch manchmal diesen Gedanken, es läuft ja eigentlich zu gut für den VfB aktuell?
Ja, es läuft eigentlich zu gut für den VfB und der Start in die Saison war dann vielleicht schon dieser viel zitierte VfB-Downfall, ne? Also gegen Freiburg wirklich überhaupt gar kein gutes Spiel, also ja. Eins der schlechtesten unter Sebastian Hoeneß, dann spielst du gegen Mainz, führst da klar und dann kriegst du halt hinten noch dann die Dinger wieder eingeschenkt, also da dachte ich schon, okay, jetzt könnte es vielleicht irgendwie kippen und umso glücklicher bin ich natürlich, dass der VfB dann aus so einer Krise auch wieder gestärkt rauskommt, weil die Vorbereitung war natürlich alles andere als ideal. Du hast dann zum ersten Mal seit Jahrzehnten auf einmal 4 Nationalspieler. Du hast dann Enzo Mio, der Olympia spielt. Dann hast du noch diese obskure Japan-Reise statt im Trainingslager. Das ist ja klar, dass das alles nicht so richtig funktionieren kann. Also ein Undav und ein Demirovic haben noch nie miteinander wahrscheinlich trainiert am ersten Spieltag. Und da war ja eigentlich klar, dass es ein bisschen holprig wird. Aber wie sich dann der VfB aus dieser vielleicht Mini-Krise dann befreit hat mit den Siegen jetzt. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Und mein Credo ist dann tatsächlich, lass doch einfach mal die letzte Saison komplett ausblenden. Ja, also wir sind nicht Vizemeister geworden, wir haben nicht überragend gespielt. Und das ist eigentlich das, wie Trainer so gerne sagen, wo wir herkommen.
Ja, andererseits hast du jetzt aber zum Teil auch Spieler im Kader, wo ich den Eindruck habe, die Ambitionen sind deutlich andere. Also Dennis Undav, ich finde, man kann ihm wunderbar zuhören in Interviews auf Social Media und so weiter und so fort, aber nicht nur, wenn er als Nationalspieler einem FC Bayern-Fan zum 3. Platz beglückwünscht, sondern zum Beispiel auch, ich habe ihn gesehen im Interview nach dem Spiel gegen Real bei Prime und dann sagt er in einer Formulierung am Ende, und da sind dann die Fragestellenden, sind da gar nicht mehr drauf eingegangen, aber da sagt er, naja, das müssen wir halt noch besser machen fürs nächste Mal hier bei Real. Also im Grunde hat er gesagt, naja, klar, ich will jetzt wieder in die Champions League kommen. Wie gut, glaubst du, passt das zusammen? Anspruch und eben das andere, was du gerade gesagt hast, dass man weiß, wo man herkommt.
Ja, tatsächlich schwierig. Ne? Und ich hätte auch am Ende der letzten Saison gesagt, also klar, Vizemeister, Champions League-Qualifikation, hättest du mich da gefragt, also was ist denn dein Ziel für die kommende Saison? Hätte ich auch gesagt, hey, einfach eine unbeschwerte Saison spielen. Wenn es richtig, richtig gut läuft, dann kannst du dich irgendwie in den europäischen Wettbewerb halt irgendwie reinretten und spielst dann vielleicht Conference League oder sonst was. Aber dann gibt der VfB natürlich für zwei Stürmer über 50 Millionen aus. Und mit der Kohle ist der Anspruch ja schon gesetzt einfach. Ne? Du kannst ja nicht sagen, hey, wir geben jetzt 50 Millionen aus, wir wollen Zehnter werden. Nee, also das ist jetzt ja klar. Du musst ja quasi jetzt wieder in internationalen Wettbewerb kommen, um auch die Kosten wieder irgendwie reinzuholen. Und natürlich sind mit den Transferaktivitäten auch die Ansprüche gestiegen, nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Fans. Also ich glaube, da hat sich schon ein bisschen was geändert.
So schnell ist das tatsächlich schon passiert, deiner Meinung nach?
Ich denke schon, ja. Also tatsächlich. Also ich glaube, ich merke es ja bei mir selber. Ich hätte ja bislang gesagt, okay, Hauptsache kein Abstiegskampf. Und jetzt sage ich, also wenn wir jetzt nur irgendwie Zwölfter werden, wäre schon irgendwie ein bisschen dünn. Mit dem Kader, mit der Kohle, die da drin steckt, mit dem Potenzial, was drin steckt, mit den Gehältern, die du zahlst. Also ich sage nicht, dass wir wieder Champions League spielen müssen. Aber ich glaube auch so für die Kalkulation wäre es schon gut, wenn man in der kommenden Saison auch wieder zumindest Europa League oder Conference League spielt.
Ist denn Risiko bei Transfers einer deiner Faktoren?
Also mein Faktor wäre eher so eine bisschen Risikobereitschaft. Also so viel Kohle, wir haben jetzt Undav und Demirovic angesprochen, also so viel Kohle für zwei Spieler rauszuballern, das ist halt schon was der VfB lange nicht mehr gemacht hat. Und es waren ja schon auch so ein Stück weit, ich würde sagen, Statement-Transfers. Also du kaufst halt Augsburg die besten Stürmer weg, du gehst mit Brighton Hove Albion irgendwie in den Clinch mit Toni Blum und sagst, ey, also wir wollen Dennis Undav auf jeden Fall und wir zahlen dann vielleicht auch mehr als vernünftig wäre für einen, weiß gar nicht, 27- oder 28-Jährigen, der eine gute Bundesliga-Saison gespielt hat. So fair muss man dann sein. Und also ich glaube, man hat schon mehr Risikobereitschaft als in den vergangenen Jahren gezeigt.
Und wie würdest du das einordnen? Also natürlich ist mehr Geld vorhanden. Ich meine, einer deiner Faktoren ist ja ganz sicherlich auch der Einstieg von externen Geldgebern oder zumindest wie sich die finanzielle Situation jetzt auch gedreht hat, begleitend zu den sportlich besseren Zeiten, die man aktuell hat. Wie würdest du das bewerten? Auf der einen Seite nimmt man mehr ein durch die Champions League und man muss auch sagen, der VfB hatte ja auch Transfereinnahmen, also guckst du nur aufs Saldo, dann hat man einen einstelligen Millionenbetrag ungefähr investiert, aber wir wissen ja, dass bei solchen Transfers man eigentlich in einem Gesamtpaket denken muss aus Handgeld und eben Gehalt über die Vertragslaufzeit und das wird ja nicht so gering gewesen sein bei Spielern, die wissen, sie wechseln jetzt zu einem Champions League Teilnehmer und eben nicht zum VfB, der Relegation gespielt hat. Wie bewertest du das?
Also die Zeitung mit den vier großen Buchstaben hat ja neulich mal die vielleicht korrekten Gehaltszettel veröffentlicht und der VfB zahlt keine Fantasiegehälter, nach wie vor nicht, aber natürlich in Dennis Undav Ablöse und der Vertrag und sein Gehalt ist einfach ein riesiges Paket und du gehst damit schon ein Stück weit ins Risiko, ich habe es Alter genannt, also wenn sein Vertrag ausläuft, dann wirst du für ihn keine riesigen Transfererlöse mehr erzielen, also insofern denkst du da schon ein Stück weit kurzfristig, also du willst diesen Spieler unbedingt haben und ich meine, Dennis Undav und auch Demirovic haben jetzt gezeigt, okay, die funktionieren tatsächlich sofort. Das ist natürlich auch ein Stück weit dann Glück oder Karma oder Schicksal, was auch immer, dass die jetzt ihre Buden machen. Aber ja, du setzt halt schon ein Stück weit auf kurzfristigen Erfolg und von diesen Transfererlösen, die ein Mistintat noch erzielen musste, von denen ist auf einmal auch keine Rede mehr. Also das finde ich schon spannend, wie sich da die finanzielle Situation gewandelt hat. Aber man muss auch sagen, du hast natürlich das legendäre Weltmarkenbündnis. Du hast dann Kohle, die Porsche reinspült und Marketingvorstand Rufen Kasper, der baut an der Sponsorenpyramide auch schneller als damals die alten Ägypter. Also da kommt halt irgendwie mehr oder weniger wöchentlich irgendwie ein neuer Player dazu und das ist schon gut. Also da kommt mehr Kohle rein, muss nicht alles geil finden, aber das ist, also ich glaube, er macht schon einen ganz guten Job. Wie gesagt, man muss es nicht alles gut finden, wer da kommt.
Okay, also Sponsoren und so weiter und den berühmten Tunnel, das haben wir ja alle mitbekommen, dass da der VfB mehr Erlöse erzielt und auch wenn man das persönlich vielleicht ein bisschen albern finden möchte, würde man als Verein ja auch, also man erwartet das ja eigentlich von seinem Verein, wenn jemand so viel Kohle zahlt, ja, dann hol die dir bitte hin, dass du diese Kohle auch einnimmst. Aber was würde denn jetzt passieren, wenn mit der nächsten TV-Rechtevergabe ein Rückgang des TV-Geldes drin wäre? Weil auch der VfB ist ja noch abhängig vom TV-Geld. Ich habe jetzt die exakten Zahlen nicht da, aber ich würde mal vermuten, zwischen 30% und 40% wird das TV-Geld schon noch ausmachen von den Einnahmen.
Das ist eine gute Frage und tatsächlich bin ich jetzt nicht so dran, nah dran, um die Finanzen dann so im Detail zu kennen.
Ja, da musst du noch näher dran sein.
Ja, ich muss noch näher dran sein, ja. Also da muss ich mal einen Thomas Ignazi fragen, ob er mir vielleicht mal die Bilanzen zeigen kann. Also ich kann es tatsächlich nicht sagen, aber ich bin der Meinung, dass der VfB schon ein Stück weit ins Risiko geht. Du hast den Tunnelclub angesprochen. Natürlich ist der Tunnelclub voll, wenn Paris Saint-Germain spielt. Aber ist der Tunnelclub auch voll, wenn du absteigen solltest, dann kommt halt Magdeburg, also no front. Aber das weiß ich nicht. Oder musst du den Preisen dann so weit runtergehen, damit er voll ist? Also ich glaube, man gambelt halt schon ein Stück weit mehr als in den vergangenen Jahren. Du hast jetzt den Anspruch, jetzt hast du den Erfolg und du hast den Anspruch und das Selbstbewusstsein auch im Aufsichtsrat dann vielleicht, hey, jetzt wollen wir halt da oben mal mitspielen, jetzt ist die Zeit und du versuchst dann einfach die Gunst der Stunde so ein Stück weit zu ergreifen und das kann ich ehrlicherweise auch dann keinem ankreiden, aber natürlich gehst du ein Stück weit ins Risiko. Hm.
Und läuten da bei dir Erinnerungsglocken an frühere VfB-Zeiten? Hast du da manchmal so Flashbacks?
Ja, absolut. Ich meine, in Frankfurt wurde ja fast alles erfunden, aber die Champions-League-Falle, die wurde in Stuttgart erfunden, dass du halt dich für die Champions-League qualifizierst und dann halt viel zu hoch dotierte Verträge vergibst. Und ja, also die Sorge habe ich schon ein Stück weit und ich habe es ja angedeutet. Also ich glaube schon, du gehst ins Risiko und wettest darauf, dass du auch in den kommenden Saisons halt eher oben mitspielst und nicht absteigst. Aber das kennen wir ja in Stuttgart. Ne? Also auch damals Wolfgang Dietrich, damals mit der originären Ausgliederung, hat ja auch gesagt, wir wollen irgendwie was Top 3, Top 4, Top 5 in Deutschland werden und dann steigst halt ab. Also jetzt gehst du wieder ins Risiko und das sollte besser funktionieren. Und da wieder Trust in Hoeneß. Also hoffe ich, dass der VfB mit dem Abstieg zumindest nichts zu tun hat und die Klasse hält und im besten Fall halt auch wieder europäisch mitspielen kann. Aber ja, klar, du gehst ins Risiko, aber ich glaube, mittlerweile geht's auch fast gar nicht mehr anders. Ne? Also wenn du einmal Erfolg hast, dann in dem Erfolgsfall auch dann die Kohle zu investieren, um dauerhaft da oben mitzuspielen. Weil das haben wir uns ja immer gewünscht. Also bei aller Bescheidenheit haben wir als VfB-Fans gesagt, also Platz 16, da sehen wir uns nicht unbedingt als 6 wäre schon besser. Wir müssen nicht Platz 2 sein, aber da oben mal wieder mitzuspielen, wie in den 2010er Jahren, das wäre halt schon nice.
Das ist ja völlig klar, aber ich finde, das ist schon der entscheidende Punkt, dass jeder Fan sich wünscht, Champions League zu spielen, völlig klar. Jeder Fan soll sich auch wünschen, Meister zu werden, dafür ist man ja Fan. Aber die Frage ist ja auch, wie weit man diese Erwartungshaltung schürt oder wie man ihr entgegenwirkt von Seiten des Vereins. Und meinem Eindruck nach ist alles, was der VfB tut, nicht alles, was er sagt, aber alles, was er tut, zeigt, ey, jetzt alles auf eine Karte, wir beißen uns da oben rein, im allerbesten Fall Champions League, aber Minimum Europa League muss es auf jeden Fall sein. Und wenn wir aber davon ausgehen, dass die letzte Saison eine Überperformance war, dass man ein bisschen besser abgeschnitten hat, als man vielleicht in vielen anderen Saisons abgeschnitten hätte, dann müsste man ja sagen, okay, dann wäre ja vielleicht das Normallevel gerade so Europa League, vielleicht aber auch schon knapp drunter. Und dann frage ich mich schon, ob man sich einen Gefallen damit tut, dass man eben zumindest nach außen hin auch so arg hohe Ansprüche anstellt und eben nicht sagt, oberes Tabellendrittel, da wollen wir uns jetzt etablieren, wir wollen jetzt diese Champions League Saison genießen, wir wollen uns das nicht vermiesen lassen durch den Blick auf die Bundesliga-Tabelle, das heißt, wenn wir irgendwas zwischen 1 und 9 sind, ist alles wunderbar, das ginge ja auch mit demselben, was man gerade einsetzt, warum macht man das nicht, deiner Meinung nach?
Also ich finde zum Beispiel Sebastian Hoeneß, der macht es. Ich habe ja, das Interview stimmt, nach dem Spiel gegen Dortmund gesehen, da habe ich gesagt, hey, vor dem Spiel hieß es, hey, kompletter Fehlstart und hey, ihr seid mehr oder weniger schon abgestiegen und nach dem Spiel heißt es, hey, jetzt Meisterschaftskampf. Ne? Und er sagt, hey, das geht mir alles viel zu schnell. Also wir sind ganz früh in der Saison, es sind immer nur Einzelergebnisse. Also er macht das.
Der Vernünftige. Also natürlich, wir werden heute, glaube ich, nichts finden, wo wir sagen, Mensch, Sebastian Hoeneß, das ist ja ganz fürchterlich bei ihm. Aber irgendwann wird Sebastian Hoeneß weg sein. Es tut mir total leid, das zu sagen. Irgendwann wird das sein. Und ich habe den Eindruck, dass jemand wie Alex Wehrle, ja, Fabian Wohlgemuth ehrlicherweise nicht, der ist einfach immer relativ nüchtern, finde ich. Aber die genießen das gerade so sehr und das sei ihnen ja auch gegönnt. Aber ich habe den Eindruck, die denken noch nicht an die Zeit nach Sebastian Hoeneß. Und dass das, also das wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit jetzt die Ausnahme sein. Es gibt natürlich eine kleine prozentige Chance, dass das jetzt die neue Regel wird und man vielleicht Eintracht Frankfurt rausschiebt aus den Top 6. Das ist möglich. Aber nicht unbedingt hochprozentig wahrscheinlich.
Ja, und ich bin dann tatsächlich auch schon so lange VfB-Fan und durch alle Höhen und Tiefen gegangen. Auch du hast schon so viel Bundesliga-Fußball gesehen, dass man einfach sagt, komm, scheiß drauf, lass uns einfach jetzt mal diese Phase genießen, weil dass der VfB irgendwann mal wieder am Tabellenende stehen wird und vielleicht sogar absteigen wird, das ist ja eigentlich selbstverständlich. Das wird irgendwann passieren, das passiert fast allen, ja. Und wir dürfen nicht vergessen, also 2022 hat der VfB kein einziges Auswärtsspiel gewonnen, ne? Und ich finde es halt einfach jetzt so schön, diese Phase zu erleben, auch für die Fans, die auch im Jahr 2022 nach Wolfsburg gefahren sind, nach Berlin gefahren sind, wo sie genau wussten, hey, wir gewinnen da nicht, wir verlieren, wie jedes Spiel, ne? Und deswegen bin ich tatsächlich mittlerweile so, dass ich sage, hey, lass uns den Moment genießen, aber natürlich hast du recht, man muss natürlich auf die Verantwortlichen gucken, die eigentlich nachhaltiger denken sollten.
Und genau, ich habe nicht das Gefühl, dass die auch nur den Moment genießen, ehrlicherweise. Genau. Also es ist jetzt natürlich Außensicht.
Deren Halbwertszeit ist ja auch immer äußerst begrenzt. Ne? Also warum soll jetzt irgendwie ein Bundesliga-Verantwortlicher daran denken, was in 10 Jahren ist, weil er ist da eh nicht mehr da. Ne?
Also rein theoretisch sollte er es, weil es sein fucking Job ist, sie tun es nicht, weil es akzeptiert wird, dass sie es nicht tun. Aber eigentlich, genau, ja. In jedem anderen Wirtschaftsbereich kann es ja auch nicht so handeln. Aber ich weiß, was du meinst und du hast
genau, ja. Nee, und insofern, also ich finde die Phase, in der VfB ist natürlich gerade wirklich wunderbar, aber ich denke mir auch, ja, so ein bisschen mehr Nachhaltigkeit in den Entscheidungen wäre gut. Wie gesagt, nochmal Beispiel Tunnelclub, ne? Also wenn es dann beim VfB in 3 Jahren nicht mehr läuft, aber dafür Heidenheim Champions League spielt, dann kommen die Leute nicht mehr nach Stuttgart in den Tunnelclub, sondern sitzen halt in Heidenheim auf der Tribüne oder in Hoffenheim oder in Freiburg. Also das ist ja ganz klar. Und nachhaltig sind halt die Fans, die egal, also die ins Stadion kommen, egal ob der VfB erste oder zweite Liga spielt, egal ob es jetzt gegen Real Madrid, PSG oder dann gegen Ulm oder Magdeburg geht. Also das ist ja ganz klar, aber da muss ich sagen, bin ich mittlerweile schon so ein bisschen desillusioniert, was das Business angeht und dieser Spruch, den die Ultras, also mittlerweile überstrapaziert, aber nach all der Scheiße geht's auf die Reise, das trifft's halt dann wirklich im Kern, weil die VfB-Fans haben einfach in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht so viel mitgemacht, haben dann gesehen, wie es in Frankfurt durch Europa geht, in Köln, für Union Berlin und wir dachten, wann sind wir denn mal dran und jetzt sind wir halt dran und das muss man jetzt einfach genießen und klar ist halt auch irgendwann kommt dann halt nach der Party, kommt dann auch der Kater. Aber ich hoffe nicht finanziell so durchschlagend, wie man's oder wie du es vielleicht befürchtest.
Ja, also man muss nur kurz sagen, wir haben das jetzt einfach so verwendet, das Wort Tunnelclub, als ob das jeder wissen würde. Also es ist ein Hospitality-Bereich, der durch eine einseitig verspiegelte Glaswand vom Spielertunnel getrennt wird. Das heißt, die VIPs, die sogenannten VIPs, können eben quasi die Spieler im Spielertunnel sehen, die Spieler aber wiederum sehen nur ihre eigene Reflexion, womit die meisten davon wahrscheinlich viel besser leben können auch tatsächlich. Ja. Oder zumindest sehen sie nicht durch, ich weiß nicht, was auf der anderen Seite des Spielertunnels ist. Aber das ist eben quasi dieser Tunnelclub, für den man sehr, sehr viel Geld ausgeben muss, der aber halt auch jetzt keine neue Idee ist, also das ist... Das hat Manchester City, glaube ich, als erstes gemacht. Und das ist so ein Symbol geworden eben für das Geld, was man durch den Stadionumbau aus den Hospitality-Tickets rausziehen kann. Und da liegt ja auch die Kohle. Also das ist ja fair, das zu nutzen und dann kann das jeder für sich bewerten. Wir sind ein bisschen...
Genau, ganz ehrlich, und wenn man ein Heimspiel beim VfB sehen möchte, ist dann der Tunnelclub, glaube ich, noch die beste Chance, ein Ticket zu bekommen, weil im Stadion selber bekommst du keins mehr. Und wenn du dann, ich glaube, 1.200 Euro übrig hast für ein Ticket, für ein Spiel, dann bist du im Tunnelclub herzlich willkommen. Und es gibt auch, ich habe gehört, gutes Catering mit Lachshäppchen und allen drum und dran.
Aber hast du so viel Spaß wie in der Kurve? Also wir zwei würden klar sagen, nein. Ich war auch einmal in einem VIP-Bereich, da wurde ich logischerweise eingeladen, wer hätte das gedacht? Und ja, ist natürlich toll, wenn du rausgehst zum Spiel und sie fragen dich, was möchten sie denn in der Halbzeit trinken? Und dann steht das da
auf deinem
Tisch. Aber auf der anderen Seite hat das halt eigentlich auch mit dem Stadionbesuch nichts mehr zu tun. Also das ist, und danach im Stau stehst du genau wie früher, also... Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir sind so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen mitreißen lassen, so wie ja vielleicht manche Verantwortliche beim VfB auch.
Ja, absolut.
So ist es eben. Und mein Eindruck ist eben manchmal, die Verantwortlichen sollten nicht nur genießen, sondern die müssten eigentlich jetzt fast härter arbeiten als in der Relegationsarbeit, um das eben abzusichern. Aber ich vermute, dass wir das auch mit anderen Faktoren noch abdecken können, die du noch mitgebracht hast. Du hattest vorhin schon mal gesagt, was dein dritter Faktor war. Da sind wir jetzt so ein bisschen drüber hinweg.
Ja, tatsächlich. Also ich weiß gar nicht mehr, ob ich es schon genannt hatte, aber es ist tatsächlich dann die Kaderplanung von Fabian Wohlgemuth, die den Mislintat ergänzt hat. Weil ich hatte immer so den Eindruck, der Kader von Sven Mislintat ist so ein 1000-Teile-Puzzle und 990 Teile, die passen, aber die letzten 10, die fehlen halt irgendwie. Ne? Und da geht noch ein Endo, dann fehlen die halt 11. Und da müssen wir natürlich reden über Alex Nübel und über Stiller, weil ich glaube, die zwei Spieler sind wirklich essentiell, warum der VfB in der letzten Saison so gespielt hat, wie er gespielt hat.
Und da muss man ja auch sagen, also gerade Alex Nübel, das ist bei all der Begeisterung für Guirassy und so weiter ein bisschen untergegangen. Was der verändert hat, vielleicht war tatsächlich dieser Nübel-Transfer auch das, was die Spielidee überhaupt erst ermöglicht hat. Vielleicht haben wir es deswegen dann zur letzten Saison so viel deutlicher gesehen, weil du hattest eben einen mitspielenden Torhüter, du hattest jemanden, der gar kein Problem damit hat, zwischen den Innenverteidigern 30 Meter vor seinem Tor zu stehen. Inzwischen macht das ja gar nicht mehr so intensiv. Und du hattest jemanden, der auch nicht nervös geworden ist, die Spielidee von Hoeneß umzusetzen. Das ist ja von De Serbi übernommen, dass manchmal der Torhüter den Ball hat und erwartet und erwartet und erwartet. Und dann, wenn er angelaufen wird, dann spielt er knapp an demjenigen, der ihn anläuft, vorbei, weil dahinter ist nämlich der Raum und dann zack, 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 geht's im Zickzack-Kurs nach vorne. Also Nübel, und ist das jetzt gemein, wenn ich sage, der ist dem VfB in den Schoß gefallen?
Ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie der VfB ihn bekommen hat. Und als ich kann nur sagen, als er zum VfB kam, waren auch nicht alle komplett begeistert, ne, mit seiner Historie. Irgendwie Schalke und Bayern und dann Frankreich, und kann der uns wirklich weiterhelfen und so. Ich meine, klar war, dass Bredlo ein guter zweiter Keeper ist und dass Flo Müller kein guter erster Keeper ist. Und du hast, und das war ja wirklich ein grundsätzliches Problem unter Materazzo, dass du halt einfach keine sichere Nummer eins hattest. Und wir haben ja beim VfB auch eine große Torwart-Tradition, würde ich sagen. Und du hast immer so Keeper, an die du dich erinnerst. Ne? Ich erinnere mich noch, so alt bin ich, an Jens Lehmann, der bei jeder Flanke rauskam und den Ball mit einer Hand runtergepflückt hat. Also du wusstest, da kommt eine Flanke, Lehmann geht raus und er fängt sie. Dann hast du Gregor Kobel gehabt, in Corona-Zeiten, den du halt dann von Cannstatt bis nach, weiß ich nicht, Fein gehört hast, wenn er gebrüllt hat. Also richtig guter Torwart. Und dann war es wirklich mit Flo Müller und Bredlo halt jetzt nicht ganz so geil. Und dann kommt Nübel. Und der funktioniert halt sofort, auch im System Hoeneß. Und die Nübel-Nübel-Nübel-Sprechchöre, die gibt's halt nach jeder gelungenen Aktion in Stuttgart. Die gab's auch in Madrid und die gibt's sogar in Stuttgart, wenn Alex Nübel gar nicht im Tor stand, sondern Fabian Bredlo gab's Nübel-Sprechchöre. Also und diese Sicherheit, die der Typ dann von der Linie ausstrahlt, der macht ja auch nicht alles richtig, aber die gibt halt der Mannschaft so viel Halt und die gibt den Fans tatsächlich auch ein Stück weit Halt. Mhm.
Und dann hast du noch Angelo Stiller genannt. Weiß man denn, ob das ein Wohlgemuth-Transfer war oder ob Sebastian Hoeneß da seinen liebsten Ziehsohn, den er einst von den Bayern, von der zweiten Mannschaft des FC Bayern zu Hoffenheim geholt hat und dann von Hoffenheim zu Stuttgart ihm nachgefolgt ist?
Also das vermute ich fast. Es gibt jetzt keine belegbaren Beweise dafür, aber ja, das vermute ich halt. Aber auch da war es so, ein Wataru Endo geht und ein Angelo Stiller kommt und denkst irgendwie, okay, das ist jetzt nicht unbedingt ein Upgrade. Und dann stellt sich raus, okay, es ist zumindest kein Downgrade. Also, und was er dann für den VfB dann geleistet hat, auch unfassbar. Und auch er ist eins dieser Puzzlestücke, die dem großen VfB-Puzzle noch gefehlt haben, um dann so gut zu spielen.
Kann man denn sagen, was Fabian Wohlgemuth anders macht als Sven Mislintat?
Ja, also ich glaube schon, er ist niemand, der drauf erpicht ist, irgendwelche No-Names zu holen, die dann eine unfassbare Wertentwicklung haben. Also er holt dann zum Beispiel auch einen Maxi Mittelstädt aus Berlin. Ich glaube, Sven Mislintat hätte keinen Maxi Mittelstädt geholt. Ne? Also, und auch da hatten wir als VfB-Fans dann schon so leichte Konstantin-Rausch-Vibes. Also du holst halt irgendwie einen Linksverteidiger von der Ersatzbank eines Konkurrenten. Also, aber Fabian Wohlgemuth ist sich da nicht zu, weiß ich nicht, eitel, halt auch einen Spieler zu holen, der nicht mehr 20 ist und kein Franzose ist. Also der holt halt einen Spieler, wo er denkt, okay, der könnte halt funktionieren. Der macht halt so ein Stück weit unprätentiöse Transfers. Die hat ein bisschen halt auch gemacht. Also zum Beispiel einen Stenzel oder einen Anton oder so. Ne? Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass so ein bisschen halt nur junge Franzosen verpflichtet hat. Das stimmt nicht. Aber trotzdem denke ich, ja, dass ein Fabian Wohlgemuth da so ein bisschen pragmatischer vielleicht an die Sache rangeht. Mhm.
Und trotzdem ist es irgendwie so ein bisschen schwer. Also man müsste jetzt eigentlich noch 4, 5 weitere Transferperioden sehen, um das so ein bisschen rausdestillieren zu können, weil ja auch gerade in dem Bereich ja auch so die Arbeit des einen in die Arbeit des anderen übergeht. Plus die Scouting-Abteilungen, wenn man nicht gerade Ben Manga bei Schalke 04 ist, dann wechselt man die nicht komplett aus, sondern in der Regel bleiben die da. Okay, aber das ist quasi, das waren die fehlenden Puzzlestücke, die das ergänzt haben. Dann kam die Spielerentwicklung, das war der Faktor, den wir vorgezogen hatten. Ehrlicherweise müssten wir da noch über viel mehr Spieler sprechen. Haben wir jemanden ganz wichtigen vergessen? Also wir hatten Leveling angesprochen, Karasor angesprochen, ein paar andere haben wir jetzt so ein bisschen gestreift. Gibt es noch jemanden, der auf deinem Zettel ist?
Also ich habe jetzt noch ein paar Namen notiert. Wir müssen natürlich auch eigentlich über Spieler reden wie Anthony Rouault oder Leonidas Sterju, die irgendwie zum VfB kommen und jeder denkt sich, wer sind die? Ne? Also nie gehört die Namen. Mhm. Und jetzt siehst du halt, ein Anthony Rouault ist jetzt lange verletzt, kommt dann zurück, ist sofort wieder auf Betriebstemperatur und macht die Innenverteidigung einfach so viel besser. Also wirklich so ein Unsung Hero. Und auch Leo Sterju ist jetzt halt leider wegen Rückenproblemen fällt er noch aus. Aber auch er ist jemand, der den VfB besser gemacht hat. Er kommt zum VfB, spielt in der kommenden oder steht in der letzten Saison, glaube ich, 33 Mal im Kader. Ich habe auch im Forum gelesen, ist immer verletzt. Nee, also er stand 33 Mal im Kader. Er war nicht verletzt. Jetzt ist er verletzt, leider. Also auch das sind so Spieler, die dem Kader auf jeden Fall weitergeholfen haben. Und dann, das ist dann Faktor 5 tatsächlich, dass unter Sebastian Hoeneß beim VfB wieder so eine sehr stabile Achse entstanden ist. Du hast halt Nübel, du hast Waldemar Anton als Kapitän, dann hast du halt Stehler Karasor, dann hast du ein Mio, nicht ganz als so festen Faktor, aber du hast halt vorne dann einen Girassi einfach drin, der mit seiner Fähigkeit halt auch Bälle festzumachen, einfach allen anderen Spielern um sich rum geholfen hat. Und diese Achse hat den VfB, glaube ich, dann über die komplette Saison getragen.
Das ist natürlich wahr. Und dennoch sind Teile dieser Achse weggebrochen. Das ist ja dann quasi schon, da landen wir dann unmittelbar in der Gegenwart. Was glaubst du denn, wie viele Ausstiegsklauseln sind denn aktuell so in Verträgen drin?
Eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass Enzo Mio eine Ausstiegsklausel hat. Ich hoffe, die ist halt unfassbar hoch, weil sonst wird sie ja früher oder später gezogen werden. Also ich habe die Befürchtung, wenn PSG, ich glaube beim letzten Heimspiel von VfB, in Stuttgart spielt, dann werden die ihn gleich mit in den Bus reinsetzen und mitnehmen. Also weil, ja, also es hat, glaube ich, selten einen Spieler gegeben mit mehr Potenzial, der beim VfB gekickt hat. Also ich glaube, der letzte, der so gut war, war wahrscheinlich Nico Gonzalez, weil der konnte auch alles. Aber die zwei und gerade Enzo Mio hat es in Madrid gezeigt, hat es gegen Dortmund gezeigt. Das ist einfach ein unfassbar guter Kicker, der aber natürlich auch die richtige Ansprache braucht. Und Bruno Labbadia, der sagt, das ist nicht das, was wir brauchen. Ja, das kann man so machen, aber ein Club wie der VfB braucht die Qualitäten von Enzo Mio. Und da musst du dich vielleicht auch ein Stück weit als Trainer zurücknehmen und dann gucken, hey, wie kriege ich es denn hin, dass der Typ für uns als Mannschaft sein Optimum halt abliefert. Also er hat eine Ausstiegsklausel, das ist, glaube ich, so. Bei anderen Spielern weiß ich es nicht so. Und natürlich sind die Ausstiegsklauseln ein Riesenthema, aber man darf ja auch nicht dann vergessen, wann die Vertragsverlängerungen gemacht werden. Ich glaube, Girassi hat kurz vor den Relegationsspielen gegen Hamburg seinen Vertrag verlängert und dass du ihm da irgendwelche Zugeständnisse machen musst, ist auch klar. Ob jetzt ein Fabian Wohlgemuth das Maximale rausverhandelt hat, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ich kann schon verstehen, dass man den Spielern Zugeständnisse machen muss, wenn man ihnen nicht Jahr für Jahr unfassbar viele Millionen zahlen möchte.
Ja, genau, also das macht man sich von außen, glaube ich, keine Vorstellung. Also warum dauern Verhandlungen überhaupt immer so lange? Ja, weil eben genau so ein Kram auch immer besprochen wird. Deswegen kann man ja überhaupt so lange miteinander verhandeln. Ich glaube, das ist manchmal von außen sieht das etwas einfacher aus, als es von innen ist. Aber wenn wir jetzt gerade beim Punkt der Achsenbildung sind und wir ja logischerweise sehen, Anton, Girassi, beide weg. Wer ist denn der defensive Part in der neuen Achse für diese Saison?
Also ich hätte gehofft, dass es dann Axel Zagadou ist, aber der hat sich jetzt schon wieder erneut verletzt und ich glaube, am gleichen Knie, an der gleichen Stelle wieder das Außenband. Ich glaube, dass für uns jetzt tatsächlich Jeff Chabot so eine Konstante sein wird. Also man sieht halt deutlich, was er nicht kann, was ein Anton konnte, was ein Ito konnte, dieses nach vorne verteidigen. Spieleöffnung, das kann er nicht, aber ich glaube, er ist halt eine große Konstante. Anthony Rouault ist jetzt zurückgekommen. Auf Alda Kiel bin ich total gespannt. Das ist natürlich auch ein Transfer, an dem über den man sich herzlich streiten kann, weil du brauchst eigentlich sofort Hilfe in der Innenverteidigung und dann holst du einen Spieler für 9 Millionen, der seit Januar nicht mehr gespielt hat, der sicherlich auch großes Potenzial hat, aber der dir auf jeden Fall nicht sofort helfen kann. Aber ja, ich finde, Jeff Chabot hat gezeigt, also er ist für uns hinten die Sicherheit, ne? Der köpft ja auch einen Bierkasten aus dem Strafraum. Spieleröffnung ist nicht ganz so geil, aber der bringt ja so ein Stück weit Sicherheit rein und dann ist es Anthony Rowe. Aber natürlich hast du mit dem Weggang von Anton und von Ito Qualität abgegeben, was die Spieleröffnung, das nach vorne verteidigen betrifft. Das ist gar keine Frage.
Ja, und ich würde eben auch sagen, also das sieht ja jeder und dann glaube ich aber auch, dass Waldemar Anton eine Rolle im Team gespielt hat und da muss ich jetzt interpretieren, weil ich kann es natürlich nicht genau wissen und ich weiß gleichzeitig, dass ich in offenen Wunden bohre, weil wir alle wissen, wie die Fans gegenüber Waldemar Anton inzwischen eingestellt sind. Aber ich kann eine Szene bekomme ich von ihm nicht aus dem Kopf. Das war das DFB-Pokalspiel in Leverkusen. Es gab eine Schweigeminute für Franz Beckenbauer und alle gucken so vor sich auf den Boden. Für Sportler muss man sagen, ist das ein bisschen undankbar, weil die können dann in dem Moment jetzt eigentlich nicht irgendwie beim Gedenken, die sind da mitten im Tunnel. Und die Leverkusener Spieler haben so ein bisschen durch die Gegend geguckt und von den Stuttgarter Spielern haben eigentlich alle so ein bisschen auf den Boden geguckt. Und Waldemar Anton hat geradeaus die Leverkusener angeguckt. Aber so wirklich die komplette Schweigeminute über. Und es wurde auch zweimal auf ihn zurückgeschnitten. Dem Regisseur ist es nämlich auch aufgefallen in der Übertragung, die ich da gesehen habe. Und da hat man schon gesehen, okay, der hat Bock. Der zeigt jetzt auch, also ich lasse mich von eurer doofen Serie, die ihr da gestartet habt, gar nicht beeindrucken und jetzt ist der VfB da und jetzt schauen wir doch mal, ob es gegen uns auch schafft. Und wir alle haben ja dann auch gesehen, wie knapp es war. Es war vielleicht mit das beste Spiel, was man übergreifend in der letzten Bundesliga-Saison von deutschen Teams sehen konnte. Ich weiß, dass es schwierig ist, gerade Anton zu loben, weil das wollen alle VfB-Fans nicht hören. Aber kann es nicht sein, dass sowas dem VfB gerade abgeht? Wer sind jetzt Spieler, die sowas machen würden, jetzt vom Habitus her?
Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, Waldemar Anton war eine komplette Maschine. Also die haben ihn ja für diese VfB-Doku, die auch in der letzten Saison gedreht wurde, auch mega Timing, das halt genau in der Saison zu machen, ihm da mal im Training ein Mikro verpasst und hast ihn gehört, wie er im Training ganze Zeit, also nicht nur sich, sondern auch die Mitspieler pusht. Also er ist definitiv ein Faktor, aber ich glaube tatsächlich, dass Atakan Karasor diese Rolle als Kapitän auch ausfüllen kann und er kam als Spieler von einem Zweitligisten zum VfB, aber du hast auch gesehen, wie er sich wirklich Saison für Saison weiterentwickelt. Als dann Wataru Endo gegangen ist, hat er auch öffentlich gesagt, hey, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen und das siehst du auch auf dem Platz. Also er ist nicht nur mit sich beschäftigt, sondern er coacht auch dann seine Mitspieler und er motiviert die und so weiter. Also ich glaube, dass ein Karasor diese Rolle tatsächlich einnehmen kann. Aber dieses Mindset von Waldemar Anton, das fällt natürlich auch weg. Also nicht nur seine spielerischen Qualitäten, sondern auch er als Kapitän da hinten drin. Und ich finde das halt ja für alle Seiten so schade. Klar, er geht nach Dortmund und verdient da wahrscheinlich das Dreifache, aber man darf ja nicht vergessen, er hätte in der letzten Woche, hätte er den VfB zum ersten Mal seit 15 Jahren als Kapitän in Madrid aufs Spiel führen können und stattdessen sitzt er halt im Brügge halt eine Stunde auf der Bank. Also es ist halt irgendwie ein bisschen schade.
Du, das ist ja auch was, das kann man nicht vorhersehen. Also weißt du, du kannst einen Minijob beim VfB annehmen und kannst dann feststellen, scheiße, ich bin jetzt doch total abhängig von denen und irgendwie bekomme eine Liste mit Dingen, die ich nicht mehr sagen darf in der nächsten Sendung. Man weiß vorher nie, wie es kommt. Die Frage ist aber dennoch, wie man es verkauft. Also ob man halt wirklich so sehr betonen muss, dass man sich jetzt auf die sportliche Perspektive freut und es sich fast so anhört, als hätte man jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere eine sportliche Perspektive. Naja, PR-Berater wird er wahrscheinlich nicht mehr in diesem Leben, um es jetzt mal so zu
sagen. Ja, wir können mal einen einstellen vielleicht, also jedenfalls einen guten.
Ja, andererseits, ich finde es ja nett, wenn Fußballer einfach mal sie selbst sind, auch wenn es dann vielleicht auch mal schief geht. Also wegen mir kann der das sehr gerne weiter so handhaben. Aber das ist, glaube ich, das, was man schon betonen muss. Das ist ja, weil das ja auch der Unterschied, glaube ich, zwischen Ciro Guirassy und Waldemar Anton ist. Bei dem einen können die VfB-Fans viel besser damit leben, weil Ciro Guirassy hat immer gesagt, dass er fühlt sich dem VfB schon nahe, aber hat jetzt nie so getan, als ob er irgendwie auf seinem Herzen direkt das VfB-Wappen eintätowiert hätte. Und dann kann man damit auch besser umgehen, wenn so jemand dann geht. Also Kommunikation macht viel aus, wie ja beim VfB selbst auch. Also wenn ich vorhin kritisiere, dass ich das Gefühl habe, manche Verantwortlichen genießen gerade zu sehr, dann ist es ja auch reine Kommunikation, weil ansonsten was anderes kommt ja davon nicht bei mir an. Ich sehe ja nicht die Agenda, die sie haben und wie viele Termine sie pro Tag machen. Aber das heißt, sind wir dann bei Faktor 6 schon angelangt oder was müssen wir noch ergänzen?
Jetzt lass mich mal gucken. Also ich habe die Kaderplanung von Wohlgemuth ausgeführt, die Spielerentwicklung, wir haben die Achse. Ja, und Faktor 6 ist dann tatsächlich auch, ich habe es dann mal genannt, die finanzielle Ausstattung mit dem berühmt-berüchtigten Weltmarkenbündnis.
Endlich.
Und den neuen Sponsoren, die reingekommen sind. Natürlich mit der Kohle, die man durch die Champions League erlöst und auch mit den Geldern, die man jetzt halt, oder die TV-Gelder, die jetzt natürlich nicht explosiv ansteigen, aber natürlich verdient man auch da mehr Geld. Und ich habe gelernt, also ein Platz in der TV-Tabelle sind 2,5 Millionen und das ist auch nicht wenig.
Ja, genau. Und das ist ja nur das Nationale und das sind ja die Peanuts. Also die eigentliche Kohle ist Champions League. Ich habe leider gerade die Tabelle nicht vorliegen, aber ich glaube, da müsste doch der VfB auch schon 60 Millionen sicher haben, eigentlich mit dem Antreten. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr ordentlicher Betrag. Das ist sehr hoch und das, obwohl man ja in der UEFA-Koeffizientenliste da gar nicht so weit oben steht. Ja, wie bewertest du denn das, was da mit dem VfB passiert ist? Es sind eben die berühmten Weltmarken, die eingetreten sind. Es ist die LB, also die Landesbank Baden-Württemberg, die jetzt noch dazu gekommen ist und die aber wiederum auch einen Wettanbieter als Sponsor ablöst, wo man auch den Eindruck hat, also wenn der VfB gerade sportlich nicht so gut gespielt hätte in der Phase, in der das dann auch alles hochkochte, dann wäre das, glaube ich, ein viel größeres Thema geworden, dass da Alexander Wähle auch da hier wieder Stichwort Kommunikation, zumindest ja, in dem, was ich von ihm gelesen habe, nicht so wirklich verstanden zu haben scheint, worum es da eigentlich den Fans geht, wenn sie sagen, sie finden das nicht so gut, wenn jemand, der Spielsucht befördert, mit diesem Geld dann auch den VfB unterstützt. Also wie siehst du das, was da passiert ist im Sponsorenbereich?
Also erstmal kann man sagen, dass natürlich der sportliche Erfolg vieles kaschiert hat. Also ich glaube, wenn der VfB nicht Vizemeister geworden wäre, sondern wieder gegen den Abstieg gespielt hätte, dann wären viele Themen viel, viel heißer diskutiert worden. Das Thema war halt wirklich so, dass der VfB, soweit ich es weiß, kurz vor der Saison wirklich einen regionalen Partner für die Brust hatte, der dann ganz, ganz kurzfristig abgesprungen ist und dann die Option war, also entweder wir laufen halt mit blanker Brust auf oder wir nehmen Winamax, die ja nun wirklich sehr, sehr gut bezahlt haben. Da haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir die Millionen und vielleicht den Shitstorm. Und ich glaube, das wäre auch nicht so ein Riesenthema gewesen, wenn man nicht ein oder zwei Wochen vorher auf einer Tribüne gesessen hätte. Ich glaube, Alex Werle und Rufen Kasper war es und da, wir werden sicherlich keinen chinesischen Wetter Anbieter auf der Brust haben. Da hast du halt einen französischen. Also du schaffst dir halt immer selbst eine Fallhöhe und Kommunikation ist einfach ein Riesenthema. Also beim VfB, bei VfB-Spielern, die jetzt in Dortmund spielen, aber vielleicht auch grundsätzlich in der Bundesliga. Und man hätte, wenn man am Anfang ein bisschen bescheidener gewesen wäre, hätte man sich diese Fallhöhe nicht geschaffen und da ist man halt komplett in dieses Loch halt reingefallen. Dann kommt halt ein Wettanbieter und dass dann die Fans halt Sturm laufen, ist völlig selbstverständlich und das muss auch so sein. Das finde ich auch gut.
Das ist das eine Thema und das andere Thema sind dann eben die Weltmarken, die eingestiegen sind beim VfB, die aber ja nicht nur eingestiegen sind, sondern die ganz offensichtlich auch Forderungen hatten gegenüber dem e.V. Das alles haben wir ja aufgearbeitet im letzten Jahr, Stichwort Klaus Vogt, Stichwort Mitgliederversammlung, Abwahl und so weiter und so fort. Hat sich der VfB den Geldgebern ausgeliefert?
Ja, du sagst halt der VfB und ich finde, da muss man da immer differenzieren. Also wir haben halt einen VfB e.V. und wir haben die VfB AG und der VfB e.V. Ist halt mit 75% der Mehrheitsanteilseigner der AG und natürlich haben der e.V. und die AG wahrscheinlich unterschiedliche Interessen halt. Ne? Also ein Alex Werle will wahrscheinlich was anderes als ein ehemaliger Präsident Klaus Vogt und ja,
warum eigentlich? Warum wollen die unterschiedliche Dinge? Was glaubst du, wo da die Unterschiede sind? Also klar, e.V. darf keine Gewinne machen, muss einen gemeinnützigen Grund haben und so weiter und so fort. Und die AG darf natürlich Gewinnechefin ohne Ende. Aber eigentlich müssten doch die Interessen doch relativ deckungsgleich sein von der führenden Person von AG und von e.V.
Na, jetzt mal ganz einfach runtergebrochen. Du hast jetzt die Option, du bekommst einen französischen Wettanbieter als Hauptsponsor, der zahlt dir, ich weiß gar nicht, 6 Millionen, 7,5 Millionen. Und dann sagt die AG natürlich, hey, 7,5 Millionen pro Jahr nehmen wir auf jeden Fall. Und der e.V. könnte sagen, Wettanbieter aus Frankreich wollen wir nicht, ne? Dann nehmen wir lieber nicht die Kohle, sondern spielen halt mit blanker Brust. Und ich glaube, das ist halt so mal jetzt ganz simpel runtergebrochen, so ein Spannungsverhältnis, wo auch Fans sagen, hey, wir wollen keinen Wettanbieter.
Aber das kommt ja eigentlich nicht, Entschuldigung, wenn ich dich schon wieder unterbreche, aber das kommt ja eigentlich nicht aus der Aufteilung Kapitalgesellschaft versus e.V., sondern das kommt aus einer unterschiedlichen Priorisierung. Und da könnte man sich doch auch eigentlich auch Konstellationen vorstellen, in denen dem nicht so wäre. Also jetzt einfach nehmen wir mal an, Klaus Vogt wäre Aufsichtsratsvorsitzender, okay, nee, schwieriges Thema, er wäre quasi...
Er war es mal, ja.
Ja, ja, genau. Ist mir gerade noch eingefallen. Vorstand der AG, wollte ich sagen, also hätte eben quasi die Entscheidung da getroffen, dann hätte er ja auch sagen können, nein, auch wenn wir jetzt 3 Spieltage dann ohne Hauptsponsor spielen und uns eben dann Einnahmen verloren gehen und so weiter und so fort, versuchen wir das an anderer Stelle aufzufangen. Da gibt es ja Möglichkeiten, weil uns ist das so wichtig. Also es muss nicht per se so sein, dass die AG alles an Geld reinnimmt, auch wenn ich weiß, dass natürlich die Vorstände auch in einer Verpflichtung gegenüber der Kapitalgesellschaft sind. Aber es muss nicht so sein.
Es muss nicht so sein, aber natürlich ist, glaube ich, das Interesse der AG erstmal, diese Geldverbrennungsmaschine Profifußball am Laufen zu halten und möglichst viele Einnahmen zu erlösen. Und das teilweise auch mit Geldern, wo ich als Fan sage, boah, auf die könnte ich eigentlich als Fan verzichten, aber als AG-Vorstand kann ich das nicht. Und wir hatten ja letzte Saison, hatten wir ja viele Beispiele. Wir hatten den Winamax-Einstieg und wir hatten natürlich auch dieses DFL-Investorenthema, was ja auch beim VfB heiß diskutiert wurde, weil ja auch dann Klaus Vogt jemand war, der dann im Nachgang gesagt hat, hey, ich bin dagegen. Und dann ging ja Alex Werle dann nach Frankfurt und sagt, nee, wir sind dafür, wo wir auch sagen, aber wer hat dich denn mandatiert? Also der e.V., wir sind 75% und wir sind eigentlich vermutlich alle dagegen. Du hast ja eigentlich vom e.V. gar kein Stimmungsbild. Und dann kam ja raus, dass in der Satzung sogar festgeschrieben ist, dass sich das Präsidium des Vereins kann sich ein unverbindliches Stimmungsbild einholen per Online-Umfrage. Und wenn du dann eine Umfrage machst, zum Beispiel unter Mitgliedern, und 90% sagen, wir sind gegen den DFL-Investoreneinstieg, dann möchte ich halt einen AG-Vorstand sehen, der nach Frankfurt geht und dafür stimmt. Also das gibt dann halt auch schon Stunk. Und ich glaube, dieses Spannungsverhältnis ist halt schon da, dass der e.V. und seine Fans und seine Mitglieder ein anderes Verhältnis zum Geld, sage ich jetzt mal, haben als AG-Vorstände.
Mhm. Okay, aber das ist jetzt quasi ja auch ein sehr VfB-spezifisches Thema gewesen. Wir waren ja quasi so beim größeren Faktor, dass eben sich die Finanzen vom VfB gedreht haben. Also jetzt haben wir eben die Weltmarken, die dazu gekommen sind. Wir haben bessere Hospitality-Einnahmen, weil der Stadionumbau endlich abgeschlossen ist. Das ist auch jetzt wirklich ein gutes Timing, dass das alles zusammenfällt mit Champions League und so weiter, muss man wirklich sagen. Wie nachhaltig glaubst du denn, dass das die finanzielle Situation vom VfB jetzt drehen kann?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe schon den Eindruck, dass jetzt auch der neu zusammengesetzte Aufsichtsrat auch ein bisschen offensiver an die Sache rangeht. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass Aufsichtsräte der vergangenen Jahre mit einer anderen Zusammensetzung gesagt haben, hey, jetzt im Paket 50 Millionen für Dennis Undorf, also Ablöse und Gehalt, machen wir nicht, ne? Ist uns zu riskant. Ja. Und jetzt hast du aber einen Aufsichtsrat, der sich dann auch aus Weltmarken zusammensetzt und sagen, hey, also der VfB spielt jetzt Champions League und jetzt machen wir solche Transfers halt auch. Also ich glaube, da wird schon ein bisschen offensiver zu Werke gegangen. Und ja, wie nachhaltig das ist, das kann ich tatsächlich schlecht beurteilen, weil das wird sich erst zeigen, wenn der sportliche Erfolg dann mal wieder wegbleibt. Ne? Und wie gesagt, diese Gehaltszahlen, die jetzt veröffentlicht wurden, die deuten jetzt nicht darauf hin, dass man Fantasiegehälter zahlt, aber aktuell wird schon sehr, sehr viel Geld wieder in Umlauf gebracht, was man auch einnimmt. Und diese, ich habe es ja auch eben schon mal erwähnt, diese Transferlöse, die ein Mistintat irgendwie reinbringen musste, die dann halt irgendwie auf die hohe Kante gelegt werden, die gibt's offensichtlich jetzt nicht mehr.
Die wichtigste Person in Bezug auf die Finanzen ist ja Dr. Ignazi, logischerweise als Finanzvorstand ist er, glaube ich. Wie würdest du seine Arbeit bewerten? Hast du Vertrauen in ihn, dass er hier die richtige Mitte hält? Denn es muss, in jedem Verein muss es mindestens eine führende Person geben, die bremst. Es dürfen alle aufs Gaspedal treten, aber mindestens einer muss bremsen, ansonsten fährst du an die Wand. Das kannst du eigentlich bei allen Beispielen von denjenigen, die an die Wand gefahren sind, irgendwann mal nachzählen. Und gerade wenn es jetzt ja offensichtlich auf einen Aufsichtsrat gibt, wo eben dann ehemalige Vorstände oder aktuelle Vorstände von großen Weltmarken, die ja auch mit Fußball ehrlicherweise gar nichts am Hut haben, außer dass sie halt Fan sind vielleicht, wenn die jetzt aufs Gaspedal treten, glaubst du, Ignazi ist dann einer, der bremst?
Also wenn im VfB-Vorstand irgendjemand bremst, dann er tatsächlich. Also er ist wirklich so der Prototyp eines Menschen, den du dir als Finanzvorstand vorstellst. Also auch wenn du ihn mal persönlich triffst, also denkst, okay, also der kann mit Zahlen umgehen. Also da vertraue ich tatsächlich schon drauf. Ich habe jetzt keine wirklich wissenschaftliche Grundlage, warum das so ist, aber ich glaube das schon, dass Thomas Ignazi jemand ist, der dann eher die Vernunft walten lässt und nicht die Euros irgendwie raushaut.
Ja, also ich meine, klar, du kannst da jetzt ja nur dein Gefühl quasi transportieren. Genau wissen wir es ja nicht, weil ja trotz all der Zahlen, die veröffentlicht werden, man dann doch die eigentlich interessanten Zahlen alle nicht sieht. Da argumentieren sie dann mit dem Geschäftsgeheimnis. Das ist leider ein bisschen schade im Profifußball. Also der VfB steht jetzt anders da. Er hat Investoren. Damit sprechen jetzt auch andere Menschen mit. Er hat andere Ansprüche, das haben wir auch schon rausgearbeitet. Er hat aber auch schon eine andere Infrastruktur. Oder bezieht sich das erstmal nur aufs Stadion? Wie ist es denn, wenn wir mal jenseits vom Stadion blicken? Weil ich weiß, der e.V. zum Beispiel hatte ja große, große Themen, was eben zum Beispiel Infrastruktur geht, auch wenn das jetzt nicht genuin dieselben Probleme logischerweise der AG sein müssen.
Ja, das ist ja immer das Thema, ne? Also da, du hast halt den Profifußball, da interessieren sich alle für, und dann gibt's den e.V. Das ist auch immer der größte Verein Baden-Württembergs, und da gibt's dann ganz viele Abteilungen, die aber dann ehrlicherweise relativ wenig Leute interessieren, sei es jetzt irgendwie Hockey oder Faustball oder die Garde oder die, ich glaube, die größte Schiedsrichterabteilung Deutschlands, also die ist auch in Stuttgart, aber das sind jetzt Themen, die interessieren nicht wirklich, und auch da überstrahlt natürlich der sportliche Erfolg des Profiteams vieles, aber im e.V. tatsächlich gibt es viele Baustellen, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, da könnten wir wahrscheinlich nochmal genauso lange drüber sprechen, aber wir hatten ja auch eine Mitgliederversammlung, auf der Klaus Vogt und Rainer Adrian abgewählt wurden, also damit ist Klaus Vogt leider der erste Präsident in der Geschichte des VfB Stuttgarts, der abgewählt wurde, alle anderen sind zurückgetreten wie Wolfgang Dietrich, und da gibt es natürlich auch ganz große Vakanzen. Wir haben auf der Mitgliederversammlung Andreas Grupp ins Präsidium gewählt, er war dann tatsächlich dann der einzige Mensch im Präsidium, den es gab, dann hat der Vereinsbeirat Dietmar Ahlgeier nachnominiert bzw. besetzt als Interimspräsidenten, und im kommenden Jahr werden ja alle neu gewählt, im Präsidium und auch im Vereinsbeirat, und da gab es auf der MV eine Satzungsänderung, dass die Kandidaten dafür nicht mehr vom Vereinsbeirat bestimmt werden, sondern von einem neu gegründeten Wahlausschuss, den es jetzt neu gibt, und die haben auch eine absolute Mammutaufgabe, weil die müssen jetzt Kandidaten definieren für das Präsidium und für den Beirat, und das muss alles bis nächstes Jahr geschehen, und das ist halt auch eine Mammutaufgabe, und das wird im nächsten Jahr noch sehr, sehr lustig, was da dann im e.V. passieren wird.
Und gleichzeitig ist es eben so, dass der e.V. durchaus finanzielle Probleme hat, weil er sich ja ganz anders finanziert als die AG, und dann gibt's eben einen geschlossenen Vertrag, und aus dem fließt Geld aus der AG rüber in den e.V., ansonsten wäre der gar nicht tragfähig, der hätte ja nur seine Mitgliedsbeiträge, um sich zu finanzieren. Gibt es denn da Aussicht auf Verbesserungen? Weil auch das muss ja nicht so sein, dass die AG einen e.V. so hängen lässt, um es jetzt mal salopp zu formulieren.
Genau, es gibt ja diesen berühmt-berüchtigten Grundlagenvertrag zwischen AG und e.V. Und ich glaube, das muss man auch mal festhalten. Also bei allen strukturellen Problemen mit e.V. und AG und Aufsichtsrat und wie wer bestimmt wird, muss man immer festhalten. Also das ist ja alles im Zuge der Ausgliederung entstanden. Und es wurde damals tatsächlich auf die Person von Wolfgang Dietrich zugeschnitten. Also das ist halt einfach so. Und jetzt ist Wolfgang Dietrich halt schon lange nicht mehr da. Und jetzt sieht man halt, okay, dieses ganze System und die ganzen Strukturen, die sind teilweise einfach nicht gut, und man muss da nachbessern, und das versucht man jetzt zum Beispiel auch mit diesem Wahlausschuss, der anstatt vom Vereinsbeirat jetzt Kandidaten bestimmt, und es ist auch so, wie du sagst, der e.V. verdient nicht wirklich viel Geld, der macht halt im Jahr in der Regel, wenn es gut läuft, glaube ich, 500.000 Gewinn, aber eine Mitgliederversammlung kostet 500.000, und sobald es eine außerordentliche Mitgliederversammlung geht, ist der ganze Gewinn halt weg, ne? Also ja. Deswegen sagen die auch, komm, lass uns, wir hätten ja eigentlich auch eine außerordentliche machen müssen, nachdem Klaus Vogt halt abgewählt wurde. Jetzt hat man halt aber aus einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eine ordentliche gemacht, damit man halt Geld spart, und natürlich ist das ein Problem, und wenn man zum Beispiel nach Frankfurt guckt, da hat der e.V., glaube ich, ich weiß gar nicht, 30, 40, 50 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, beim VfB sind es halt 2 oder 3. Also da gibt's halt wahnsinnig viel Nachholbedarf. Aber an diesem Vertrag zwischen AG und e.V. liegt's natürlich nur zum Teil, aber auch der wurde schon nachgebessert. Aber auch der wurde so geschneidert, dass der e.V. an die AG zahlen muss für wirklich komplett skurrile Sachen, was so nicht sein kann. Und da hat aber tatsächlich der Vereinsbeirat viel Arbeit reingesteckt, um diesen Vertrag zu ändern. Und das hat auch funktioniert.
Wir werden unsere zeitliche, von mir gesetzte Vorgabe reißen. Es tut mir leid, ich bin allein dafür verantwortlich, weil ich jetzt diese Abzweigung noch zum ÖV nehmen wollte.
Du, sehr gerne, sehr gerne.
Ich weiß, dass du damit kein Problem hast. Wir sind ja eigentlich beim Punkt des neuen Geldes, was geflossen ist in den VfB Stuttgart. Dazu hätte ich noch eine dann aber wirklich letzte Frage. Glaubst du, dass die Art von Investoren und Geldgebern, die jetzt gerade zum VfB kommen, dass die auch noch bleiben würden, wenn man jetzt in 5 Jahren wieder Relegation spielen würde und Platz 12 das höchste der Gefühle wäre, sollte es so kommen?
Also ich glaube tatsächlich schon, weil jetzt aktuell sind ja die Anteilseingegner Eigner der VfB AG sind der VfB e.V., Mercedes-Benz, Porsche und Jaco. Und ich glaube, die sind halt mit dem VfB so verwoben und teilweise ja auch wirklich Nachbarn, dass das halt funktionieren würde. Mercedes ist eingestiegen oder ist dabei, seit der VfB in der zweiten Liga gespielt hat. Porsche ist auch reingegangen, als es nicht so gut lief.
Und die produzieren dann auch noch weiter Autos in 5 Jahren. Also in 5 Jahren schon, aber vielleicht auch noch in 15 Jahren. Weil es soll ja auch deutsche Autobauer geben, die gerade große Probleme haben. Und es soll ja auch eine Gewinnwarnung von Mercedes-Benz zum Beispiel gegeben haben.
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Aber also, wenn sie da rausgehen, dann liegt es vielleicht weniger am VfB als an der nachlassenden Nachfrage.
An den Grünen.
Ja, die Grünen sind Grüne schuld, weil keiner mehr Verbrenner kauft. Ja, genau. Nee, weiß ich nicht. Also mal gucken, wie es jetzt bei VW geht. Also wenn die halt 30.000 Leute entlassen und trotzdem am VfL Wolfsburg noch investiert bleiben, dann habe ich keine großen Sorgen für den VfB Stuttgart tatsächlich, dass Mercedes und Porsche drin bleiben. Und man versucht ja auch noch die restlichen Anteile zu verkaufen. Nee, man muss schon sagen, also dieses Weltmarkenbündnis und die Sponsoren, die dazugekommen sind, ich glaube, du wirst keinen VfB-Fan finden, der das blöd findet, dass Mercedes-Benz und Porsche und Jaco und LBBW und jetzt als Champions-League-Ausstatter Boss mit dabei sind. Also das sind halt alles Marken, die sind hier in der direkten Umgebung. Die haben einen Weltruf, also das ist halt schon eine Leistung, die sich dann die Verantwortlichen ans Gewehr heften können. Und dann denkt man sich auch, okay, dann soll der Alex Werle lieber mit Porsche und mit Jaco und mit der Lidl, mit der Schwarz Group sprechen und nicht Bruno Labbadia verpflichten. Also wenn jeder das macht, was er gut kann, ich glaube, dann ist der VfB auf einem guten Weg.
Ja, sehr fairer Punkt. Und damit kommen wir zum 7. und letzten Faktor. Was brauchen wir noch, damit wir Champions League spielen können?
Also ich habe jetzt mal nur reingeschrieben, das Selbstverständnis, zu wissen, was man kann, ohne wirklich arrogant zu werden. Und da bin ich halt wieder bei Sebastian Hoeneß. Ne? Also wie er das halt moderiert, wie er die Mannschaft stark redet, aber auch die Schwächen anspricht und so weiter, das ist halt schon toll. Und gerade als Fan, der durch so viel Mist gegangen ist, zu sehen, wie mit welch breiter Brust die Mannschaft auftritt, ohne, aus meiner Sicht, das mögen andere Fans anders sehen, arrogant zu wirken, also vielleicht sind es dann die VfB-Fans, die ein Stück weit arrogant wirken im Erfolg, aber ich finde, die Mannschaft transportiert das sehr, sehr gut. Also die wissen, was sie können, die wissen, was sie nicht können. Der Trainer ist dann das beste Beispiel dafür, und dieses Selbstverständnis, in Spiele reinzugehen, wie gegen Bayern, wie gegen Leverkusen, wie gegen Madrid, aber dann auch gegen Gegner, wo man denkt, okay, die müssen wir auch dann besiegen, das finde ich schon gut, und das habe ich beim VfB auch lange nicht so erlebt.
Ich könnte dir jetzt eine Ferndiagnose geben, wie VfB-Fans so wirken, ich weiß nicht.
Du, gerne, gerne.
Also, ich gönne es wirklich, wirklich jedem Fan, wenn der eigene Verein Erfolg hat, weil diese Geschichten, ey, davon lebt der Fußball. Dass du gerade wenn es schlecht gelaufen ist, und deswegen sind ja diese Ausnahmen, Bayern, Leverkusen, Leipzig, die quasi immer Champions League spielen und dann trotzdem rumheulen, wenn sie mal nicht Meister werden. Deswegen sind die ja auch quasi für alle anderen so schwer zu ertragen. Weil man sich einfach denkt, meine Güte, ey, was habt ihr für Probleme? Gleichzeitig stelle ich aber in meiner persönlichen Arbeit fest, die ja auch mit VfB-Fans zu tun hat, dass manche Stuttgarterinnen und mancher Stuttgarter, also Stuttgart-Fan, einfach auch sehr, sehr schnell beleidigt ist, wenn man nicht in jedem Satz sagt, wie toll der VfB gerade ist. Oder wenn man sich mal erlaubt, darauf hinzuweisen, sie haben 4-0 gewonnen, der Gegner war aber auch in diesem Spiel nicht auf der Höhe des Schaffens. Und da gibt es so ein paar Fanlager, und da gehören aktuell die VfB-Fans dazu, das wird ja, sich absolut, auch wieder ändern. Ja. Meiner 10-jährigen Erfahrung vom Rasenfunk nach ist es gibt quasi gewisse Fanbases, da ist das oft so. Also sag was gegen Leipzig, dann kommen sie auch alle aus dem jetzt nicht Loch gekrochen, aber dann kommen sie alle und melden sich bei dir, so meine ich es. Ein bisschen wird sich das wieder nivellieren, aber das ist aktuell auf jeden Fall zu bemerken, wenn du Kritik übst, wenn du einfach nur Fragen stellst, dann haben sie immer Angst, dass nicht gewürdigt wird, wie toll das ist, was der VfB gerade macht. Aber das kann man halt auch nicht in jedem Satz dazu sagen. Aber Arroganz ist das nicht. Das ist einfach nur verständliches, jetzt will ich auch mal was Positives über meinen Verein hören. Und das ist ja auch.
Ja, und ich finde es halt, das muss ich auch kurz erwähnen, auch du merkst ja auch, also wir sind, also der VfB ist 2007 zum letzten Mal Meister geworden, hat vor 14,5 Jahren zum letzten Mal Champions League gespielt. Und es gibt halt mittlerweile VfB-Fans, die sind halt Anfang 20, die kennen die Zeiten gar nicht mehr. Ich bin mittlerweile ein alter Sack, ich habe das noch alles miterlebt. Also die Meisterschaft und Champions League und dass wir jede Saison gefühlt Fünfter oder Sechster oder Vierter geworden sind. Aber es gibt halt so viele junge Fans, die kennen halt nur die Zeiten, zweite Liga, erste Liga, Abstieg und nur Scheiße fressen, und die sind jetzt zum ersten Mal da und können das erleben. Und ich finde es halt so mit ein bisschen Abstand auch aus Altersweisheit halt so schön, dass die Leute auch mal feiern können, die halt im Jahr 2022 mit dem VfB auswärts gefahren sind, ohne auch nur einen einzigen Punkt dann feiern zu können. Und das ist halt total schön, mal sowas erleben zu dürfen.
Absolut, genau. Und das meine ich auch. Und das braucht man unbedingt. Das macht's ja überhaupt so schön. Wenn immer dieselben den Erfolg haben, dann merkt man ja, dass auch dieselben sich dann nur noch über das Erreichen des Halbfinals in der Champions League noch so richtig freuen können. Maximal überhaupt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wenn ich versuche zusammenzufassen, was wir so besprochen haben, Sebastian, dann habe ich natürlich die Aspekte, die du genannt hast, oder die Faktoren, die du genannt hast. Wir haben aber wirklich erschreckend oft den Namen Sebastian Hoeneß genannt. Und das ist sehr gut für ihn. Ich lese dir mal ein paar Namen vor und dann habe ich eine Frage. Markus Weinzierl, Tim Walter, Pellegrino Matarazzo, Bruno Labbadia. Wenn man noch weiter zurückgeht, ja, eigentlich hätte ich mit Taifun Korkut anfangen müssen. Das war jetzt ein Fehler meinerseits. Wie gut ist der VfB inzwischen im Trainerscouting?
Das ist eine sehr gute Frage, und die Frage wird sich tatsächlich erst dann beantworten, wenn man den Nachfolger von Sebastian Hoeneß verpflichtet.
Aber hast du einen Eindruck, dass man sich da, dass man schon sich auf diesen Fall vorbereitet? Weil ich habe das Gefühl, vielleicht überhöhen wir da auch, das kann natürlich sehr gut sein, aber ich habe das Gefühl, dass das gerade das Schlimmste wäre, was dem VfB passieren könnte in sportlicher Hinsicht, dass Sebastian Hoeneß aus welchem Grund auch immer nicht mehr Trainer ist.
Das sehe ich ganz genauso. Also jetzt nach den prominenten Abgängen der vergangenen Saison, die man jetzt ja, also Stand jetzt, kompensieren konnte, muss man sagen, okay, also solange Hoeneß Trainer ist, können wir auch einen Abgang vom Kapitän kompensieren. Aber was ist denn, wenn der Trainer weg ist? Ne? Also stell dir vor, nach der nächsten Saison, die jetzt auch, oder nach der aktuellen Saison, die vielleicht dann auch gut läuft, sind dann ein Mio und ein Hoeneß weg. Also da habe ich dann wirklich große Fragezeichen in den Augen, weil dann wird sich rausstellen, war die Verpflichtung von Sebastian Hoeneß nur ein absoluter Glücksgriff oder war es das Resultat eines guten Trainerscoutings. Aber wie gesagt, diese Frage werden wir erst beantworten können, wenn dann der Nachfolger gefunden ist. Aber klar ist natürlich auch, wenn der VfB weiterhin so erfolgreich ist, also Sebastian Hoeneß hat jetzt schon Begehrlichkeiten geweckt, schon nach der letzten Saison, wo er wahrscheinlich schon Anfragen hat gesagt, hey, ich will es jetzt mal richtig zeigen und nochmal zeigen. Aber früher oder später werden dann Clubs anklopfen, wo er dann nicht mehr sagen kann, okay, ich will noch mal in Stuttgart bleiben. Und dann wird spannend, was der VfB danach macht. Aber ich hoffe, dass das noch ein bisschen dauert.
Mhm. Ja, du, irgendwann wird auch der Moment kommen, wo wahrscheinlich auch Sebastian Hoeneß diese Veränderung möchte. Denn so schön die Vorstellung ist, dass jemand sehr, sehr lange à la Christian Streich oder Frank Schmidt an einem Standort bleibt, musst du dafür auch die Persönlichkeit haben und die Lebensumstände, die genau das fördern. Und es kann sein, dass Sebastian Hoeneß so ist. Ich kenne ihn gar nicht. Wie gesagt, das ist jetzt nur Ferndiagnose. Aber das, was ich so beobachte, wenn man mal rauszoomt, ist, dass das schon andere Lebensumstände sind von Trainern, die auch wirklich dann bereit sind, nee, ich bleibe jetzt hier, meine ganze Familie bleibt hier, ich will danach vielleicht auch gar keinen anderen Job mehr haben und deswegen bin ich einfach nur dankbar, wenn ich jetzt hier noch weiter meinen Job haben darf. Ob das bei jemandem wie ihm der Fall sein kann, das weiß ich nicht. Und gleichzeitig.
Genau, und dazu ja. Kommt ja auch, wenn ich da kurz eingrätschen darf, dass natürlich auch dann Stuttgart nicht Freiburg oder Heidenheim ist und wenn Sebastian Hoeneß halt dreimal in Folge Zweiter wird und dann nur noch Achter wird, dass er dann vielleicht seinen Hut nehmen muss. Und mir ist dann tatsächlich lieber, dass egal ob Spieler oder Trainer aufgrund übermäßigen Erfolgs irgendwo anders hinverpflichtet wird und die nächste Karrierestufe nimmt, anstatt hier beim VfB zu bleiben, irgendwann heißt dann, ach, wir wollen ja eigentlich gar nicht mehr. Ne? Also das kommt ja noch dazu. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass in Stuttgart ein Trainer so lange bleibt wie ein Streich oder ein Schmidt.
Nein, ich glaube auch, dass das tatsächlich nicht möglich ist, weil dafür die Fluktuation auf den anderen Posten auch zu hoch ist. Und ja. Irgendwann kommt mal jemand, der kann einfach vielleicht auch auf menschlicher Ebene mit dem Trainer nicht und dann ist das halt so. Und irgendwann, es gibt auch einen Abnutzungseffekt, was zum Beispiel Medien angeht. Also eigentlich müsste man das mal untersuchen, welche Faktoren es wiederum braucht, damit jemand lange an einem Ort bleiben kann. Und da braucht es nämlich auch zum Beispiel eine Resilienz von Medien, dass die irgendwann keine Geschichten mehr über den Trainer schreiben können, weil sie alle schon 13 Mal geschrieben haben. Und dann hilft es vielleicht auch, wenn ein Christian Streich zu hunderten Dingen etwas sagt, die mit Fußball gar nichts mehr zu tun haben. Ja. Und das war ja sehr auffällig, dass zum Beispiel die Badische Zeitung, die haben ihm ja ganz gezielt irgendwann nur noch gesellschaftliche Fragen gestellt. Und das ist aber auch erklärbar, weil was sollen sie denn sonst noch über Christian Streich ihren Leserinnen und Lesern erzählen? Also das gehört auch noch mit dazu. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht mit Sebastian Hoeneß. Ja. Ist das vielleicht rückblickend der Unsung Hero-Moment der letzten Saison gewesen, als Sebastian Hoeneß, als der FC Bayern immer lauter nach einem Nachfolger gesucht hat, sich hingesetzt hat und gesagt hat, also ich gehe nicht, ich verlängere?
Also aus meiner Sicht schon. Und das steigert enorm meine Wertschätzung für ihn, dass er gesagt hat, hey, also ich habe hier einen Kader, mit dem ich arbeiten kann und ich habe hier ein Team, mit dem ich was beweisen kann und wir spielen in der nächsten Saison Champions League und ich will es auch mal europäisch einfach zeigen und dass er nicht dem Ruf des schnellen Geldes in Anführungszeichen gefolgt ist und dann den nächsten Karriereleiterschritt sofort erklommen hat und gesagt, nee, ich bleib nochmal hier. Also das rechne ich ihm wirklich sehr, sehr hoch an und also ich finde Sebastian Hoeneß tatsächlich total beeindruckend. Ich komme jetzt wieder zurück, sorry, auf Madrid. Also das ist ja auch sein allererstes Champions League-Spiel und er spielt mit dem Team, ich glaube außer Alex Nübel hat von denen noch nie jemand Champions League gespielt. Er steht in Bernabeu und er macht das halt einfach so cool und er steht da halt einfach und ich glaube, er weiß, was er am VfB hat, was er hier an den Fans hat, was er an dem Team hat, was er hier erreichen kann und natürlich wird irgendwann der Punkt kommen, wo er sagt, okay, und jetzt ein Step weiter, aber aktuell ist es halt noch ein Perfect Fit und wir haben drüber gesprochen. Natürlich wird es auch Ergebniskrisen geben, aber jetzt auch der Saisonstart war ja durchaus holprig und wie sich er und das Team daraus befreit haben, das fand ich jetzt auch schon beeindruckend. Also wir sind immer noch früh in der Saison und es könnte ja auch sein, dass jetzt gegen Wolfsburg und dann gegen Prag und man weiß es nicht, aber jetzt auch so die kleinen Schwächephasen, die es gab, hat man gut gemeistert und ich bin mal gespannt, weil als VfB-Fan kennen wir natürlich auch die Phasen wie unter Pellegrino Materazzo mal 10 Spiele sieglos und so weiter. Also vielleicht kommt auch mal sowas und dann wird sich dann rausstellen, wie fest dieses Bündnis zwischen Fans, Mannschaft und Trainer wirklich ist.
Ja, ob das auch ein internes Markenbündnis ist und ob es gar ein Weltmarkenbündnis ist, das muss sich dann beweisen. Ja, und gleichzeitig muss man aber auch sagen, und das klingt jetzt vielleicht dann auch für junge Hörerinnen und Hörer wie, als wäre, weiß nicht, als hätte ich einen weißen Bart und ein Gandalf-Kostüm hier an. Aber irgendwie ist es auch egal. Also das Ding ist ja, der VfB wird ja nicht weggehen. Und bei dir ist es jetzt so, deine Liebe für den VfB wird nicht weggehen. Vielleicht wird die sich irgendwann verändern, hat sie sich wahrscheinlich schon. Keiner, also die wenigsten, die ich kenne, sind noch mit 35 oder Ende 30, so wie sie mit 18 Fan waren. Aber der eigentliche Verein wird nicht weggehen. Und das Schöne ist, aber auch das, was gerade zu erleben ist, wird immer da gewesen sein. Und ist es wahrscheinlich, dass der VfB Stuttgart jetzt immer Champions League spielt und irgendwann wirklich Meister wird, so wie es Caro bei uns getippt hat in der Saisonvorschau? Ich würde sagen, sorry Caro, nein, ist es nicht. Aber trotzdem wird der VfB diese Champions League Saison gespielt haben, mindestens diese eine. Was noch kommt, wissen wir nicht. Und ich finde, wenn man hin und wieder es schafft, sich das auch zu verdeutlichen und auch zu wissen, hey, es ist ja eigentlich egal, ob die dann irgendwann nochmal absteigen. Ich werde doch trotzdem noch Fan sein und ich werde mich genauso ärgern, aber ich werde mich dann auch genauso freuen. Nur freut man sich halt dann über ein 3:1 in der letzten Minute in Aue und jetzt freut man sich halt über eine Auswärtsfahrt zu Real. Aber die Freude ist eigentlich eine gleiche, die Bühne ist nur eine andere.
Genau, das ist genau richtig zusammengefasst. Das ist ja auch, was man so mit einem gewisser Altersweisheit dann auch feststellt. Das sind die Erlebnisse, die dieser Club halt generiert, ja, genau, für zigtausende. Ja, ne? Und ich erinnere mich an den Auftritt jetzt in Bernabeu, genauso wie an 3:3 im Neckarstadion gegen Dynamo Dresden. Also wo wir, glaube ich, 0:3 schon hinten lagen und dann Simon Terodde kurz vor Schluss noch einen Elfmeter verwandelt. Also es sind halt einfach die Erlebnisse. Und du weißt, hey, es geht auf jeden Fall wieder bergab, aber es war auch mal schön zu sehen, dass es jetzt nach Jahren des Siechtums auch mal wieder so weit nach oben gehen kann. Wir wären ja schon froh gewesen, wenn wir Zehnter geworden wären, dann wärst du auch mal Vizemeister und spielst Champions League und kriegst das größte Spiel, was du bekommen kannst, in Madrid und und vor allen Dingen, du spielst da halt mit, ja, also du bist halt, ich habe geschrieben, ebenbürtig, na klar, du verlierst 3-1, aber bis zur 83. bist du halt ebenbürtig, kannst das Ding sogar gewinnen, also das war ein unfassbares Erlebnis und egal, was in den kommenden Jahren passiert, dieses Erlebnis wird den VfB-Fans, und es waren viele in Madrid, wird dir nicht mehr genommen werden, das ist halt abgespeichert, darum geht's eigentlich.
Genau, darum geht's. Und auch deshalb ist man Fußballfan. Man weiß das nicht, als man, also mit dem Moment, wo man Fußballfan wird, ist einem das noch nicht klar. Weil man durchdenkt das ja nicht so. Man liebt einfach dieses Spiel und dann liebt man irgendwelche Spieler oder Spielerinnen oder, und dann eben auch die Vereine oder eben erst den Verein oder manchmal auch nur die Trikots. Auf jeden Fall, man verfällt irgendwie dem Fußball und weiß noch gar nicht, was da passiert ist. Und irgendwann wird man aber so ein alter weißer Mann wie wir zwei. Und dann sitzt man hier und sagt, Mensch, der eigentliche Schatz ist doch nicht der Schatz, sondern die Erlebnisse, wie die gemacht haben, als wir auf der Suche nach ihm waren.
Ja, so ist es.
So ist es halt leider wirklich. Ja, jetzt haben wir im Stil einer Vorabendserie den VfB besprochen. Und das Interessante ist ja, Sebastian, obwohl du hier schon so top vorbereitet reingekommen bist, haben wir trotzdem viele Dinge gar nicht angesprochen. Das Schöne ist aber, dass ich weiß, die Diskussion dazu wird es geben. Bei uns im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de, da wurde schon ganz toll vor dieser Sendung diskutiert. Herzlichen Dank dafür. Macht weiter, liebe Leute da draußen, mitmachen.rasenfunk.de, und wir werden hier im Rasenfunk ja auch weiter über den VfB sprechen, auch wenn ich vielleicht hin und wieder auch mal oft über den Gegner sprechen werde. Ich entschuldige mich jetzt schon vorher. Sebastian, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du mal wieder im Rasenfunk warst, und ich wünsche dir einfach viel Spaß bei dem, was ihr mit dem VfB erlebt, aber auch die nötige kritische Distanz, dass du dich nicht aufsaugen lässt von diesem Verein, denn das hat er auch nicht verdient. Bleib unabhängig. Nein,
also vielen Dank für die Einladung, und ich werde auf jeden Fall immer kritisch bleiben, auch wenn ich meinen Minijob-Check jeden Monat bekomme, aber da ist mir dann meine Unabhängigkeit oder meine kritische Distanz zumindest wirklich wichtiger als die Euro, die ich dann vom VfB bekomme, und ich glaube, das wissen auch alle, und wir haben da ein gutes Verhältnis gefunden. Ja, wir sind schon so lange mit dabei und begleiten den VfB, und da bleibt man halt durchaus kritisch, also du hast ja auch angesprochen, also wenn sich dann Funktionäre halt in dem aktuellen Erfolg dann vielleicht zu sehr sonnen, dann wird es auf jeden Fall auch angesprochen, denn uns geht es halt nicht um die Personen, sondern es geht halt darum, dass der VfB dauerhaft erfolgreich ist, wie das doch immer aussieht, aber da sind wir schon dahinter.
Kriegt ihr da manchmal vereinsinternes Feedback? Wird euer Podcast jetzt mehr vereinsintern gehört, seitdem er dazugehört?
Also tatsächlich wurde der Podcast auch schon, bevor wir beim VfB waren, vereinsintern gehört, und wir haben dann auch nach manchen Folgen dann telefonisch Feedback bekommen, wie nach so einem Presseartikel, das könnt ihr nicht schreiben, das könnt ihr nicht sagen, also, wir haben es ja schon gesagt, das ist schon draußen, jetzt ist es egal, und wenn wir jetzt ist tatsächlich so, also wenn wir Quatsch erzählen, also wirklich faktischen Quatsch, dann kann schon mal sein, dass sich jemand meldet und sagt, hey, was ihr da gesagt habt, das stimmt halt einfach nicht, und dann korrigieren wir das natürlich auch gerne, aber dass wir jetzt sich nach jeder Folge jemand meldet und sagt, hey, das war nicht gut, oder hey, das war gut und könnt dann beim nächsten Mal nicht so, nee, das gibt's nicht, also die lassen uns tatsächlich machen. Und schön fand ich auch, einmal war es so, als dann jemand am Mittwoch dann, glaube ich mal, wir nehmen eigentlich mal am Dienstag oder Mittwoch auf, dann schrieb, habt ihr gestern gar nicht aufgenommen? Wir haben geschrieben, doch, die Folge ist doch schon längst online. Ah, okay. Also ja, wir können da eigentlich schon das machen, was wir wollen, und es gibt auch tatsächlich keine Abnahme. Also wir nehmen halt auf und veröffentlichen auf dem YouTube-Kanal des VfBs, und da wird nichts redigiert oder geschnitten oder zur Freigabe nochmal irgendwo hingeschickt. Also das funktioniert.
Extrem spannend, wie sich das alles entwickelt hat. Sebastian, ganz herzlichen Dank. Ich werde verlinken, wo man die Dinge, die du tust und dich finden kann im Internet. Danke für deine Zeit und dass du hier im Rasenfunk warst.
Ja, nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Hätte kein besseres Timing geben können.
Aber wirklich, da hatte ich jetzt mal ein sehr VfB-positives Timing. Endlich habe ich es mal geschafft. War schon hin und wieder geplant, und dann haben sie auf den Zeiger gekriegt am Wochenende und wir mussten miteinander sprechen. Schön, dass es anders ist, und schön, dass auch der Rasenfunk unabhängig bleibt. Wir sind natürlich auch Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Und warum, liebe Hörerinnen und Hörer? Weil es Menschen gibt wie Kein Eck, SGE, ob mit Bus oder Bahn, Jonas H., Felix Jakob, Mario H. und Michi94. Sie alle sind Rasenfunk-SupporterInnen. Ihr könnt auf rasenfunk.de/supporter das Club gehen, und da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und weil das ganz viele von euch da draußen machen, gibt es eben hier den Rasenfunk, und es gibt kleine Gästehonorare, die wir zahlen können. Ganz herzlichen Dank dafür. rasenfunk.de/supportersclub. So könnt ihr uns unterstützen, und ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr zum Beispiel diese Folge hier weiterempfehlt und indem ihr auch unsere anderen Feeds abonniert. Es gibt derer 5. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.